Okay, full disclosure. Unser heutiges buntes Potpourri wäre eigentlich wieder so überfüllt wie die Spielzeugkiste in unserer Kindheit, aber viele Dinge davon kommen ja erst nächste Woche raus. Also besprechen wir die Releases der nächsten Woche auch nächste Woche. Aber diese Woche geht es dafür fast nur um unsere Kindheit. Es geht um die Magie von Steven Spielberg und was davon noch übrig ist. Es geht um die Spoof-Comedies unserer Jugend, um die fragwürdigen Obsessionen während der Pubertät und um die männlichste aller männlichen Actionfiguren. Herzlich willkommen zu Nerd und Kultur und herzlich willkommen, mein männlichster aller männlichen Talkpartner, Yves Ajewicz.
Yeah.
Ja, obwohl ich heute nichts von deiner haarigen Krawatte sehe, sehe ich gerade. Die Kamera ist ja so weit hoch.
Haariger Krawatte?
Dieses Toupet, das rausguckt, wenn du das Hemd zu weit aufhast.
Ah, mein Austin Powers.
Ja.
Freut mich wieder hier zu sein. Eine Woche war ich weg und ich ease so seit 2 Tagen wieder rein in die Welt des Nerdtums. Ich habe wirklich das gemacht, was Leute viel zu wenig machen. Mein Telefon habe ich quasi weggeschmissen und mir die Sonne aufs Fell, wie du sagen würdest, britzeln lassen. Es war so geil, Marco, es war so schön. Ich habe auch Glück gehabt, weil Wetterbericht war so Berlin, Regen am Tag, an dem ich zurückkomme, aber nee, wir sind angekommen, Wetter in Berlin war wundervoll, hat erst einen Tag später geregnet, es war so, als hätte Gott gesagt, nee, den einen Tag gebe ich dir noch, komm erst mal.
Hast Flipflops und kurze Hose anbehalten, alles gut.
Ja, und seitdem ich da bin, war ich schon 2-mal im Kino.
Warte, ich überlege kurz. Einen weiß ich. Ah, ja, doch, ich weiß beide Filme. Ja, ja.
Und ja, ich bin jetzt wieder da, habe wieder meine gewohnten Augenringe. Ich sag, Berlin hat mich wieder. Ich bin wieder voll im Arbeitsmodus. Aber es freut mich, dass wir jetzt auch wieder Podcast machen. Freut mich, dich zu sehen. Du siehst wundervoll aus. Ihr seht das ja gar nicht. Marco hat so eine richtig süße Frisur. So würde er nie vor eine Kamera treten. Der sieht gerade aus wie so ein halbes Glücksbärchi. So. Und
ich habe so eine richtig brave Jungenfrisur, das ist
ja.
Diese Spielzeugkisten-Allegorie. Ich bin gerade aus der Dusche raus und habe eben noch nichts drin in meinen Haaren und jetzt fällt es mir so ins Gesicht.
Das sieht so putzig aus, ohne Witz, das ist so der Traum aller Schwiegermütter da draußen. So, das muss man sich einfach angucken, um es zu glauben. Egal, ich habe eine Basecap auf, weil meine Frisur sieht aus wie geplatztes Sofakissen. Und deswegen, hey, herzlich willkommen bei Nerd und Kultur. Ich darf es auch wieder sagen. Geil, hier zu sein. Fühlt sich länger an diesmal. Fühlt sich länger an, obwohl es nur eine Woche war. Ich weiß auch nicht, warum. Wahrscheinlich, weil ich wirklich abgeschaltet habe. Weil ich wirklich, wirklich, wirklich abgeschaltet habe. Aber Marco, ich bin happy, hier zu sein. Und jetzt fangen wir an, über was ganz Männliches zu sprechen. Über das Männlichste der Männlichsten. Und zwar I have the power! He-Man, Masters of the Universe.
Ich habe dabei ein bisschen gelogen, fällt mir gerade ein. Ich habe jetzt viel über Kindheit nachgedacht, auch in den letzten Tagen übrigens, weil in deiner Abwesenheit habe ich ja über James Bond First Light, über das neue Bond-Spiel, mit dem Games-Journalisten André Peschke geredet. Und wegen Bond, weil ich wieder so ein Bond-Fieber bin, habe ich angefangen, die Filme zu rewatchen. Und ich gucke jede Woche einen Bond-Film gerade. Und das ist auch so Kindheit für mich. Jede Woche kam ein neuer Bond-Film samstags. Und das habe ich aufgenommen, habe dann die ganze Woche rauf und runter geschaut. Da kommt gerade wieder so Retro-Feelungen bei mir hoch. Und jetzt gerade spiele ich Gothic, das Remake. Gothic ist ein Spiel, das habe ich vor 20 Jahren, ich glaube, gefühlt 10-mal durchgespielt auf dem PC. Und ich habe mich diese Woche erwischt, wie ich sehr oft bis 3 Uhr nachts noch vor der PlayStation saß und Gothic gespielt habe. Und mich genauso geärgert wie gefreut habe. Also ich bin voll in diesem Kindheitsmodus. Und eigentlich ist die Antithese dazu dieses Produkt unserer Kindheit eigentlich, nämlich He-Man, über den wir jetzt reden. Ich habe He-Man hier hingeschrieben in meiner Verwirrtnis. Das heißt doch eigentlich Masters of the Universe heißt der Film.
Ja.
Aber das ist halt nicht der Begriff, den ich so im Kopf habe, wenn ich an He-Man denke. Also so viel zu meiner Verwirrtheit. Masters of the Universe spielte in meiner Kindheit keine so große Rolle eigentlich. Ich hatte eine einzige Figur aus dem Universum in meiner Erinnerung, mal zum Geburtstag geschenkt bekommen von einem Freund. Ich bin mir aber nicht sicher, ob der Masters war oder so ein Rip-Off war von Masters. Weil ich finde den nicht mehr. Wir haben den Stinky getauft oder so. Und ich glaube, das war nicht sein Name. Es war so ein Biest und der hat gerochen. Das war das Feature dieser Actionfigur. Du hast die Packung aufgemacht und du konntest sie jedem unter die Nase halten. Es hat halt so ganz merkwürdig gestunken. Und das war auch die Idee dahinter. Und es kann sein, dass es von einem Rip-Off war. Und der heißt wahrscheinlich auch gar nicht Stinky. Aber so haben wir uns den gemerkt. Und wir sind dann auf der Geburtstagsparty rumgerannt. Und jeder hat dem anderen dieses Ding unter die Nase gedrückt, das weiß ich noch. Und ich weiß, wie ich im Schwimmbad am Kiosk noch so einen He-Man-Comic mir ausgeliehen habe und gelesen habe, das weiß ich noch. Und die Serie ist immer komplett an mir vorbei. Deswegen habe ich gar nicht so viel nostalgische Verbindung zu He-Man. Wie ist es bei dir?
Extreme nostalgische Verbindung zu He-Man. Also extrem. Ich habe halt einen älteren Bruder. Ich muss sagen, meine absolute Nostalgie-Trickserie, die mit Action zu tun hat, die wirklich für kleine Jungs gedacht ist, wird immer Turtles sein, okay? Teenage Mutant Ninja Turtles, ich bin halt, da bin ich halt auch crazy gut in der Lore drin, ja? Also da kannst du mich wirklich selbst zu obskuren Figuren was fragen. Ich kenne Mondo Gecko, okay? Ich kenne echt die weirden Deep Cuts bei Turtles, weil ich das, mein ganzes Kinderzimmer sah aus wie Turtle Land. Ich hatte ein riesiges Poster von der Serie, ich hatte das, die Kanalisation, alle Actionfiguren, die du dir vorstellen kannst. Ich war der größte Turtle-Fan auf der gesamten weiten Welt. Aber mein Bruder, der ist ein bisschen älteres Semester als ich, der hat mit meinem Cousin auch krass He-Man gefeiert. Und da, ich sag das ja häufiger, wir waren so eine Dreier-Clique, also wurde ich da halt auch mit rein entführt. Wir haben jedes Wochenende zusammen die Serie geschaut und wir hatten zu Hause ein großes Schloss Grayskull mit Orko, mit Battlecat, mit Skeletor und mit He-Man. Und ich habe das geliebt. Ich habe das wirklich krass geliebt, vor allem Battlecat, weil es war halt ein grüner Tiger mit Armor. Wie cooler geht's nicht. So. Und also die Spielzeuge sind natürlich, das hat voll bei uns gezogen. Fanden wir mega cool. Und die Trickserie habe ich auch immer geschaut. Und am Ende kam ja mal He-Man vor einer Kamera, so ein bisschen wie, kennst du doch Captain Planet?
Ja, klar. Captain Planet habe ich viel mehr gesehen. Und es ist auch nicht nur He-Man. Kam nicht auch Skeletor ab und zu vor die Kamera und hat was Weises gesagt?
Oder unterschiedlich.
Und das ist so ein Meme-Ding, dass ich das denke.
Nee, Skeletor kam auch manchmal, aber es kam auch manchmal Tina, es kam auch manchmal die Sorceress, aber es gab immer so eine Weisheit am Ende für die Kids. Das ist genau. Übrigens so etwas, was es immer in den 80s und 90s gegeben hat. Es gab ja sogar eine Trickserie zu Back to the Future, wo dann tatsächlich Christopher Lloyd am Ende der Episode als Doc Brown, also in Live-Action, vor der Kamera war und dir beigebracht hat, ein kleines wissenschaftliches Experiment zu Hause zu basteln. Also, Fun Fact, ich kannte erst die Back to the Future Trickserie und dann die Filme. So, und auch Sonic hat das immer gemacht. Sonic so, wenn dich der Onkel anfasst, sag nein. So wirklich, also es gibt's wirklich. Niemand hat das Recht, dich anzufassen. Das sagt Sonic. Ja.
Was? Ich dachte gerade, was ziehst du dir da aus dem Hintern? Apropos, weißt du denn, wie es zu dieser Zeichentrickserie kam? Von He-Man.
Ich glaube, es war halt eine glorifizierte Werbung für Actionfiguren. Also bin mir ziemlich sicher.
Ja, das war's auch, aber die Idee dahinter, weil das wäre noch eine Empfehlung von mir. Ich habe mittlerweile eine bisschen bessere Verbindung zu He-Man, weil es gibt eine sehr schöne Doku-Reihe auf Netflix, die heißt
ja, The Toys That Made Us.
Ja. Yep. Die Spielzeuge unserer Kindheit ist, glaube ich, der deutsche Titel oder so ähnlich. Aber The Toys That Made Us heißt die Reihe. Das ist eine Anthologie-Serie. Es gibt zwei oder drei Staffeln oder auf jeden Fall gibt es mehrere. Ich habe nicht alle gesehen. Und in jeder Folge geht es um ein anderes Spielzeug. Das ist immer eine Dokumentation. Die geht so eine halbe, dreiviertel Stunde. Und gerade die Folgen zu, Achtung, Barbie kann ich sehr empfehlen, zu Star Wars natürlich kann ich sehr empfehlen und eben die zu He-Man. Und gerade zu Barbie und He-Man habe ich gar keine so große Verbindung, aber die Geschichte hinter den Figuren ist so witzig und interessant. Und bei He-Man war es so, da wurde sich so viel, ich sag's mal direkt, aus dem Arsch gezogen, um diese Toys-Line-Up zu machen. Also die berichten dann von den Sitzungen, die sie hatten mit Mattel und so weiter. Und da hat einer der Erfinder, hat quasi on the fly erfunden, als er gemerkt hat, die wollen das Spielzeug nicht. Dann sagt, wir machen auch eine Zeichentrickserie übrigens. Ja, ja, und am Ende gibt's da immer noch eine Moralapostelpredigt, so dass es pädagogisch wertvoll ist, so dass die Eltern das gut finden. Aber in Wirklichkeit ist das ja auch Werbung für unser Spielzeug. Und so wird das Ding erfolgreich. Und dann, nach dem Meeting, fragen die Kollegen, echt, wir machen eine Zeichentrickserie? Wusste ich ja gar nichts davon. Ja, weil das habe ich mir jetzt ausgedacht, das machen wir jetzt. Und so ähnlich war es auch mit dem Spielzeug selber. Das waren so Mashups, zum Beispiel Battle Cat, die du erwähnt hast, dieser grüne Tiger. Das war aus einem ganz anderen Spielzeugset ein Tiger, der übrig war. Und die haben mir einfach grün angemalt und Sattel drumherum geschnallt. Zack, fertig. Eine Reitfigur für die andere Figur. Und so ist He-Man entstanden. Und diese ganze Geschichte dahinter und so ist so witzig und faszinierend und voller Anekdoten, dass ich diese Folge immer so sehr Leuten ans Herz legen kann, egal welche Einstellung sie zu He-Man haben, besonders bevor sie den neuen Film gucken. Da, um jetzt mal eine Überleitung zu schaffen.
Ich habe tatsächlich auch ein paar Episoden von dieser Doku gesehen. Ich kann es auch nur empfehlen. Ich habe die Turtles-Folge gesehen, die Ghostbusters-Folge.
Die habe ich auch gesehen.
Ja. Die Ghostbusters-Folge gesehen.
Ja, habe ich nicht gesehen. Oh,
die ist auch klasse. Und Power Rangers.
Hm.
Also.
Power Rangers wollte ich, glaube ich, sehen. Ich glaube, die habe ich auch nicht gesehen.
Kann ich alles sehen. Weil es auch
eine faszinierende Geschichte ist mit den japanischen Schauspielern oder Stuntleuten und so weiter. Auch eine faszinierende Geschichte.
Sehr faszinierend. Ja. Also, ich glaube, ich bin mehr drin bei Masters of the Universe. Können wir das so festhalten?
Deine Stakes sind sehr viel höher und man wird sich vielleicht erinnern, weil wir hatten das, glaube ich, damals im Podcast. Kann es sein, dass wir so einen Podcast hatten, als die neue Serie auf Netflix kam? Und deine Augen werden schon düster, weil du hast ja abgrundtief diese neue erste Staffel und ich mochte die ganz gerne. Muss aber zugeben, ich habe auch nicht weitergeschaut. Ich habe das irgendwie, die zweite Staffel kam dann irgendwann und ich habe es dann schon aus den Augen verloren und nicht weiterverfolgt. Ich mochte den Voicecast sehr gerne und Mark Hamill, Lena Headey und wer da nicht auch alles dabei war, Liam Cunningham. Sarah Michelle Gellar.
War die Hauptfigur.
Und das war schon so ein Punkt, das sagst du schon mit so einem gewissen Unterton. Entschuldigung. Ich mochte die Serie und die hat mich auch noch mal He-Man näher gebracht, was uns jetzt in die Gegenwart führt, weil wir haben ja auch gesagt, ne, Barbie war ja eine der Folgen bei Toys That Made Us. Das muss man, glaube ich, im Hinterkopf behalten. Was ist das denn? Ist das Stinky? Der sah gerade so aus.
Nee, das ist Chewie.
Du hättest Chewie in die Kamera, also einen haarigen kleinen Chewie. Das ist ja süß.
Ich spiele an meinem haarigen kleinen Chewie. Ja, ich hab das ja gehasst, was Kevin Smith herausgebaut hat. Das Krasse ist, das muss man auch echt sagen, Kevin Smith hat sich damit keinen Gefallen getan, weil es gab so ein Leak, wo gesagt wurde, ja, He-Man fliegt quasi nach der ersten Episode aus der Show raus, nach die Teela-Show und er so, Bullshit, stimmt nicht. Ich kann euch sagen, dass als Showrunner He-Man ist Front and Center und als es passiert ist, hat er immer auch gesagt, ja, er ist immer noch Front and Center, Mann, spürt ihn. Und ich so, fuck off. So. Was lustig ist, weil ich habe das Gefühl, der Kevin James von früher, ja.
Kevin Smith von früher.
Der Kevin Smith von früher, der hätte dieser Serie ein Arschloch gerissen. So der Clerks 1, Clerks 2, Kevin Smith hätte sich über diese Show lustig gemacht. Ich finde, Kevin Smith ist
ein bisschen. Ich würde dir sogar recht geben. Ich kann mir das richtig vorstellen, wie in Clerks 1 irgendein Dialog drin ist, wo sie sich über die neue Interpretation von He-Man lustig machen, obwohl ich die jetzt mag. Aber er hat ja immer so Takes.
Kevin Smith ist zu dem geworden, was er früher parodiert hat. Was ich ein bisschen schade finde, weil ich finde, er war so eine Stimme für das aufgehitzte Nerdum, aber trotzdem mit Liebe. Und er ist so ein bisschen Teil der Maschine geworden. Aber es ist eine ganz andere.
Da würde ich da an einer Stelle stark widersprechen. Was ich an ihm mag mittlerweile sehr, ist, dass er selber sagt, er sieht keinen Sinn mehr darin, über Sachen zu haten. So, früher hätte er auch viele Rants gehabt oder so. Und jetzt, das, was du gerade gesagt hast, mit Liebe zum Nerdtum, das lebt er als Podcaster, finde ich, schon sehr. Weil er jetzt nur noch über Sachen reden will, zumindest war das zeitweise so, die er mag. Und das macht er halt auf so eine schöne Weise, finde ich. Aber ich verfolge seinen Podcast auch nicht.
Hier und da höre ich ihm auch gern zu, aber wenn er bei Rise of Skywalker sagt, wie krass er weinen musste, 50.000 Mal bei dem Film, denke ich mir auch, Marco musste auch weinen, aber aus anderen Gründen. So.
Der Filmemacher Kevin Smith ist halt ein bisschen stehen geblieben. So.
Ja.
Also muss man sagen. Und ich glaube, sein Filmgeschmack damit vielleicht auch, weißt du? Weil wenn du die ganze Zeit, wenn ihr, so wie er ja jetzt über Filme redet, redet ihr ja auch viel aus der Perspektive eines Filmemachers. Aber was er als Filmemacher gemacht hat in den letzten Jahrzehnten, kommt halt, ich glaube, sein letzter guter Film war Clerks 2 in meinen Augen. Ich glaube, das war sein letzter guter Film. Und das ist lange her. Und Clerks 2 ist sogar eher so ein underrated Film. Der ist nicht mal bei Clerks-Fans unumstritten beliebt. Und ich glaube, wenn du aus der Perspektive kommst, hast du auch einmal ganz andere Ansprüche an Filme, glaube ich.
Clerks 2 ist toll. Ich liebe Clerks 2. Ja. Auf jeden Fall gehen wir zurück zu Masters of the Universe. Als ich gehört habe, es kriegt jetzt noch eine Chance, ja, war ich so, mal gucken. Und der erste Teaser hat mich ehrlich gesagt nicht ganz überrascht. Nicht ganz überzeugt. Ich war so, mal gucken. Das war wirklich meine Haltung. Bisschen sah es nicht poliert genug aus vom CGI. Und es gab eine krasse Angst, die ich hatte, die mir der erste Teaser suggeriert hat. Und das ist die Tatsache, dass es sich so anfühlt, als würden mindestens 50% von einer Masters of the Universe Story auf unserer Welt spielen und nicht in Eternia. Und das hätte ich richtig doof gefunden. Es gibt einen Film, der das bereits gemacht hat. Das ist ein Film mit Dolph Lundgren. Und naja, den lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Ey, Bela Lugosi spielt mit als Skeletor, okay? Also das ist halt...
Was? Bela Lugosi doch nicht.
Ja, weißt du es nicht?
Nein, Bela Lugosi ist der Dracula-Darsteller. Ich weiß mir nur, was ist Frank Langella oder wie der heißt? Der war das doch.
Frank Langella meinte ich, Entschuldigung.
Also der Richard Nixon gespielt hat, so kongenial in Frost Nixon. Yeah.
Was mindestens genauso krass ist, sorry.
Naja, Bela Lugosi wäre noch krasser gewesen, weil ich glaube, der war schon tot, oder? Also, in den 80ern?
Nee, da war er noch nicht tot, aber.
Nee, der stirbt doch in Ed Wood, stirbt er doch. Und Ed Wood spielt in den 60ern. Also, es muss doch Bela Lugosi in den 80ern tot gewesen sein.
Stimmt, du hast recht.
Also, Martin Landau hat noch gelebt, der für Bela Lugosi in dem Film Ed Wood einen Oscar gekriegt hat. Der hat noch gelebt.
Frank Langella spielt Skeletor in diesem Film. Es ist ein absoluter Fiebertraum, den muss man gesehen haben. Diesen Dolph Lundgren-Streifen, der ist schon krass.
Ich habe den vor 1000 Jahren gesehen und alles vergessen, außer dass Frank Langella Skeletor spielt. Das ist alles, was mir in Erinnerung geblieben ist.
Der ist so, ich finde, ein spiritueller Bruder von dem Captain America-Film aus den 80ern. So, wenn du den kennst, mit der Gummirüstung und.
Ja, nee, geguckt habe ich den nicht. Ich weiß, was du meinst. Als spiritueller Bruder. Ich weiß ja, er kam doch auch zu so einer Zeit raus, als Conan so erfolgreich war und man sich gedacht hat, ich bin ja eher so ein Beastmaster-Fan, erinnerst du dich? Es gab ja auch Beastmaster. Das kam ja quasi in Folge oder parallel zu Conan. Und ich finde, das sind so diese 80er Fantasy-Filme, die. Den man aber ansieht, dass das Budget sehr begrenzt war. Und bei Conan und Beastmaster konntest du das gut kaschieren durch viel Wüste. Durch viel Wald und so, und dann geht das schon. Aber wie willst du das kaschieren bei He-Man? Und die haben sich dann gedacht, na, wie wär's, wenn er auf die Erde kommt? Und so wurde es eingebaut. Von daher verstehe ich sehr deine Angst aus den Trailern. Bei mir war es bei den Trailern so, ich habe die ganze Zeit nur an Thor Ragnarok gedacht. Ich dachte, wie sehr willst du noch Thor Ragnarok sein? Das ist ja frech.
Ein bisschen hatte ich auch das Gefühl, ich hatte ein bisschen Gefühl Thor 3, ich hatte ein bisschen Gefühl Guardians. Ich bin froh, dass der Film ein Liebesbrief an die 80s ist, an die 80s-Serie, an die kitschigen Aspekte von He-Man und auch ganz genau weiß, wann er es nicht zu ernst nehmen soll. Und der Film ist auch irgendwie ein moderner Flash Gordon. Und das finde ich ziemlich cool. Was auch vor allem an dem Soundtrack liegt, der von Queen ist. Was ziemlich, also es ist, also man hört die Gitarrenriffe von Queen, die hier tatsächlich einen neuen Score komponiert haben.
Das war auch nur der Gitarrist, glaube ich, der bei dem Film
mitgemacht hat. Nee, es war die Queen, Band. Oder? Es war die Band ich Queen.
Ja, achso, ich dachte, es ist nur der, wie heißt der, Brian? Ich bin bei Queen nicht so firm.
Ich war bei der Weltpremiere, ich war bei der Deutschlandpremiere, da wurde es nochmal mehrfach erwähnt.
Ach so, okay. Aber wie heißt nochmal der Gitarrist von Queen? Weil das ist jetzt peinlich, dass ich das nicht weiß. Da ist doch Brian irgendwas, oder? Brian May.
Irgendwas. So. Ja, genau. So. Auf jeden Fall, ich finde es gut, dass sie gesagt haben, sie nehmen den Hyperrealismus weg und wenn die Outfits halt aussehen wie Actionfiguren, dann sehen die halt aus wie Actionfiguren und die nehmen das einfach an, weißt du? Und das heißt, wenn jetzt jemand sagt, das sieht aber ein bisschen affig aus, dann kann man immer sagen, ja, was soll aber auch ein bisschen affig aussehen? Und das ist die Devise. Es ist auch ziemlich clever, sich dann vor Kritik zu schützen. Mhm. Verstehe ich, aber es passt. Und ich bin rein in diesen Film und ohne Witz. Meine Erwartungshaltung war jetzt nicht gigantisch für einen neuen He-Man-Film oder einen neuen Master of the Universe-Film. Ich mag aber Trevor Knight sehr gerne. Travis Knight heißt er. Wieso hast du den Trevor Knight genannt?
Weil ich das nicht weiß. Dass ich das vergesse. Wenn sich, als wir schon mal über Travis Knight geredet haben, habe ich ja droppen müssen, dass ich noch nie einen Film von Travis Knight gesehen habe. Also ich habe auch, wie heißt er, Kubo and the Blind Forest? The Two Strings.
Kubo and the Two Strings. Generell, sein Studio Leica wird ja häufig in einem Atemzug mit Studio Ghibli erwähnt. So toll sind die Filme. Die
es ist ja nicht sein Studio, muss man jetzt dazu sagen.
Es ist mit seinem Studio.
Echt jetzt?
Ja.
Ich dachte, der hat für die gearbeitet. Ich wusste gar nicht, dass er das gegründet hat.
Doch.
Weißt du, Travis Knight ist in meiner Vorstellung ein junger Typ und ich sehe gerade, er ist gar nicht so jung. Der ist ja deutlich älter als ich.
Er ist der Lead Animator und CEO von Leica.
Ich hatte keine Ahnung. Siehst du, so wenig kenne ich mich mit Travis Knight aus. Das ist mein absoluter Blindspot. Und ich meine, ich kenne den Kameramann von dem Film. Also nicht persönlich, obwohl er in München studiert hat. Aber ich mag den ja sehr gerne. Fabian Wagner, der ursprünglich Justice League gemacht hat, bevor erst Joss Whedon und dann nochmal Zack Snyder den Film angefasst haben, der viel Game of Thrones gemacht hat. Ich mag Fabian Wagner sehr gerne, obwohl man das dem Film jetzt vielleicht gar nicht so sehr ansieht, dass Fabian Wagner den gemacht hat, finde ich. So, keine Ahnung, bei Travis Knight ist ja mein Blindspot. So. Aber deswegen, das war so ein bisschen meine Erwartungshaltung, weil alle sagen, auch seine schlechteren Filme, in Anführungszeichen schlechteren, sowas wie Bumblebee, ist ja nicht ein schlechter Film.
Bumblebee
aber,
ist ein guter Film. Ja. Bumblebee ist der beste Transformers-Film, den wir bisher haben, Live-Action. Und ich
muss auch sagen, der beste von allen.
Ja.
Ah, okay.
Und Bumblebee, also es ist halt E.T., muss man dazu sagen. Aber trotzdem die ersten 15 Minuten oder 10 Minuten auf Cybertron sind akkurateres Transformers-Storytelling als alles, was Michael Bay verbrochen hat.
Okay, aber was ich sagen wollte war, man hört immer, dass seine Filme so ein Herz haben.
Ja.
Also auch so eine, ich sag mal so eine seelenlose Auftragsarbeit, das trifft's besser. So eine theoretisch seelenlose Auftragsarbeit wie ein Bumblebee-Spin-Off wird aber zu einem herzlichen Film, von dem ich nur Gutes höre. So, und das hätte ich im Vorfeld nicht gedacht, nach den Transformers-Filmen von Michael Bay, dass der Spin-Off tatsächlich mehr Herz hat als die eigentlichen Filme, weil die jetzt auch nicht so viel Herz haben, aber du weißt, was ich meine. Und Travis Knight steht halt so ein bisschen dafür. Das war schon meine Erwartungshaltung an den Film. So, auch wenn es nach einer ganz frechen, und ich bleibe auch dabei sogar nach dem Film, das ist schon eine recht dreiste Ragnarok-Kopie als Light-Version. Also teilweise dramaturgisch, sehr viel optisch, inszenatorisch, ist da sehr viel von Ragnarok drin. Trotzdem hat der Film ein eigenes Herz und das macht ihn so süß. Ich kann den Film, ich wurde im Vorfeld relativ häufig gefragt von Kollegen, wie ich den jetzt fand nach der Pressevorführung, weil sie Angst hatten. Ich hätte gar nicht gedacht, dass ich noch so viele Kollegen habe, die auch teilweise jünger waren als ich, die so eine nostalgische Verbindung zu He-Man haben und unbedingt rein wollten und wirklich, wirklich wissen wollten, ob es jetzt was ist oder nicht. Und ich konnte jedem sagen, ganz ehrlich, es ist zwar Ragnarok Light, aber es ist gleichzeitig ein herzlicher Film, von dem ich jederzeit eine Fortsetzung sehen würde. Das wäre mein Fazit.
Gehe ich vollkommen mit. Ich bin richtig positiv überrascht gewesen, weil basierend auf dem Trailer und dem Marketing, finde ich, ist der Film so viel besser und er ist auch so viel besser, als er jedes Recht hat zu sein. Er bringt auch so eine gewisse Frische rein. Er erinnert mich so ein bisschen an dieses Aufregende und Aufgeregte, dass ich mache ja gerade einen Marvel Rewatch Und er erinnert mich ein bisschen an diese Phase 1-Filme noch viel mehr. Dieses, wo du richtig das Gefühl hast, die sind alle richtig nervös, so etwas auf die Leinwand zu bringen. Weißt du, als wir uns gefragt haben, kann man überhaupt Thor adaptieren? Kann man überhaupt Captain America adaptieren, ohne dass das zu doof ist? Ja. Und so ähnlich fühlt sich dieser Film an. Und das gibt der Nummer so eine Aufgeregtheit im ganzen Cast, die aber alle committed sind und alle die Aufgabe verstanden haben, wen sie spielen, wie sie spielen. Und ich hatte so viel Spaß. Also ich finde, der Humor sitzt, ich finde, das Herz sitzt, ich finde, die Action sitzt. Das CGI ist manchmal ein bisschen holprig, die Greenscreen-Effekte sind manchmal ein bisschen holprig, aber komm, es ist ein bisschen Flash Gordon, nicht? Da darf es auch ein bisschen holprig sein und so weiter. Und musst du nicht so hart auf die Goldwaage setzen. Und vor allem der Hauptdarsteller, ich vergesse seinen Namen jedes Mal.
Also, er ist aus Glenkill auch, oder?
Das spielt, ja, spielt genau, genau. Er spielt in Glenkill diesen Reporter. Ich suche gerade
Nicholas Galitzine?
Ja, der ist klasse. Der spielt richtig. Du merkst, der war mit Herz und Seele dabei. Der hatte richtig Lust. Obwohl ich sagen muss, wenn es eine Sache gibt, wo sich He-Man-Fans ein bisschen aufregen dürfen, die Persona, Prinz Adam und He-Man sind komplett gleich in dem Film.
Ja.
Und du merkst, dass der Typ so aufgepumpt ist, dass er die gleichen Muskeln hat, die er hat, wenn halt sein Shirt ausgezogen ist, weißt du? Die probieren ihn halt immer so ein lila Shirt anzuziehen und sagen, guck mal, der hat gar keine Muskeln, weil er hat ja ein lila Shirt an. So, aber doch, ich sehe es. Das ist ja der Unterschied. Prinz Adam ist ja schmächtig in diesem lila Hemd und wenn er dann den Satz schreit, ist er muskelbelastet.
Also, wenn du jetzt noch einmal öfter lila sagst, ist es ein rosa Hemd, glaube ich, oder?
Ist ein rosa Hemd.
Ja, ja, der Farbfetischist in mir wird gerade ein bisschen hibbelig.
Es ist ja eigentlich rosa und lila. Er hat ja normalerweise eine rosa Hose und so eine lila Weste an. So.
Ja, stimmt.
Ja, aber was ich sagen muss, der ganze Cast, ob Alison Brie als Evelyn, die wirklich so ihre innere Rita Repulsa aus Power Rangers channelt.
Schon, also sie overacted am meisten in einem Film voller overacted Performances. Ist, glaube ich, Evelyn von Alison Brie ist da nochmal eine neue.
Am meisten overacted wieder unser King Jared Leto. Aber das ist der eine Film, wo es passt. Also es ist der eine Film, wo ich sage, ich hatte automatisch Vorbehalte wegen Jared Leto. Weißt du, das ist mir diesen Film. Ich bin in den Film reingegangen und dachte, alles sieht eigentlich ganz cool aus, aber wieso Jared Leto als Skeletor?
Lass uns kurz bei Jared Leto bleiben. Jared Leto nehme ich deswegen hier nicht rein, weil ich finde, das ist so wenig Jared Leto, wie ich es noch nie gesehen habe. Also ich behaupte, er war nicht der Actor am Set, der das Mocap gemacht hat, ich jetzt einfach, ohne Behind the Scenes gesehen zu haben. Ich finde, er klingt überhaupt nicht wie Jared Leto. Also die Stimme haben sich stark verändert. Mir kann jeder sagen, dass es Jared Leto war. Ich habe den auch nicht auf der Premiere gesehen. Ich glaube, also ich weiß nicht, wie viel von Jared Leto da wirklich drin steckt. Und das ist okay übrigens. Das ist nämlich völlig wurscht, wer den Skeletor hier spielt. Es hätte auch Mark Hamill wieder sein können, der wäre wenigstens die Stimme prägnant gewesen. Also deswegen, ich sehe da nicht so viel Jared Leto in dieser Performance.
Was ich aber sagen muss, der war für mich der absolute Scene-Stealer. Also ich konnte nicht fassen, wie sehr die mich gekriegt haben mit Skeletor. Weil Skeletor ist ein sehr alberner Bösewicht, okay? Und der soll aber trotzdem irgendwie bedrohlich sein, ist aber albern. Und ich finde, die haben das so genailed, weil der ist den ganzen Film über drüber, der kichert und weiß ganz genau, wann er auf. So wie er hat den Dr. Evil-Moment, wo die das noch so auskichern lassen. Aber am nächsten Moment bringt er halt auch jemanden um. Und ich finde, wie sie das mit ihm machen, ist klasse. Also jede Szene, in der Skeletor zu sehen ist, verschlingt er die Szenerie. Und hätte ich nie gedacht. Ich hätte gedacht, das ist ein generischer Bösewicht mit Skelettgesicht. Aber nein, das ist over the top. Das ist Disney-Bad Guy, der es genießt, böse zu sein, um böse zu sein. Aber auf so eine charmante Art und Weise, dass man die Augen nicht von ihm wegnehmen kann. Die einzige Figur, die finde ich, die ein bisschen mehr Ecken und Kanten verdient hat, ist Teela. Weil in einem Cast, wo wirklich im ganzen Ensemble kriegt jede einzelne Figur auch ein bisschen Humor, auch ein bisschen irgendwas, ist sie schon fast so ein Trope. Sie ist halt die Taffe und sie will kämpfen. Aber ich finde, wenn man ihr auch so ein bisschen was Selbstironisches gegeben hätte, hätte das der Figur und der Schauspielerin auch noch ein bisschen mehr gegeben. Weil sie ist halt nur umgeben von Leuten, die so eine Varietät an Emotionen rauslassen dürfen. Weißt du? He-Man darf auch mal albern sein. Man-at-Arms, gespielt von Idris Elba, der eh immer super ist, darf auch mal ein bisschen albern sein. In ihr wird das nicht erlaubt. Das finde ich ein bisschen doof.
Ich würde dagegen halten, dass sie eine tolle Chemie mit Idris Elba hat, weil sie ja seine Tochter spielt. Mhm. Ich finde, das hat schon für mich funktioniert. Also sie und gerade in Kombination mit Adam, also Tila und Adam, die reißen das als Duo für den Film, finde ich schon ziemlich gut. Wo du gerade Idris Elba erwähnst, ich finde, Idris Elba spielt hier aber eindeutig, auch inszenatorisch übrigens, eine Variante von Bloodsport.
Ja, voll, voll.
Es ist einfach Bloodsport. Also auch die Klamotten, auch die, wie sich alles bewegt, ne? Also das Modifizierbare. Teilweise hat er ja diese Robocop-Momente, also 80er-Momente, dass diese Pistole an der Seite so rauskommt. War das beim Man-at-Arms auch so?
Ja,
bei der Action-Figur?
Ja, ja. Ach ja, so. Also Man-at-Arms ist halt genau das. So. Man-at-Arms ist ein Prototyp für Comic-Charaktere, dessen Fähigkeiten es gut mit Waffen umzugehen und die, die umzubauen haben. Das heißt, dass sie ihn gecastet haben, da, dass das wird denen bewusst zu sein, du hast schon mal so einen ähnlichen Charakter gespielt, nur in einem R-Rated-Film.
In kleinen, aber auch memorablen Rollen haben wir noch Marina Baccarin, die Sorceress spielt, die aus
Firefly. Von der hätte ich mir so viel mehr gewünscht. Also
aber memorabel. Also man sieht sie und weiß so, ah ja, bei Marina Baccarin fühle ich mich safe als Göttin quasi.
Ja.
Und ich habe das schon, wie sie auch inszeniert wird, sie wurde wie eine Göttin inszeniert. So habe ich das schon gemeint. Und King Randor wird hier gespielt von James Purefoy. Im Film selber habe ich ihn gar nicht erkannt. Ich habe die ganze Zeit ins Gesicht geschaut, diesem König, und gedacht, woher kennst du das Gesicht? Wer ist das? Nee, natürlich ist es Marcus Antonius aus Rome, beziehungsweise tausend andere Sachen. Der hat in einem Red Carpet-Interview übrigens gedroppt, das Nerdigste, was er tut, da wurden alle Schauspieler gefragt, was das Nerdigste ist, was sie sammeln oder tun. Das Nerdigste, was er tut, also er behauptet, er hat in jedem seiner Verträge für Filme drinstehen, dass er das Schwert behalten darf. Der hat eine Schwertsammlung aus all seinen Filmen. Das finde ich auch mal witzig.
Ja, also ich finde, der Film ist süß, der Film ist charmant, der Film zelebriert auch so ein bisschen die Historie von He-Man. Es gibt augenzwinkernde Momente, eventuell gibt es Cameos. Es gibt Anspielungen auf die Comic-Historie. Und was ich lustig finde, ist, wie er mit den Namen umgeht. Es gibt halt ein paar Namen, die sind halt lustig, wie Fisto. Mhm. Und er erklärt, woher diese Namen kommen und macht halt die Witze, die ich habe in der Trailer-Reaction damals gesagt, aber wie geht ihr bitte mit Fisto um? Nennt ihr den wirklich Fisto im Film und niemand wird einen Witz machen? Wirklich, 21. Jahrhundert, niemand wird einen Witz machen über Fisto? Und wie sieht es dann aber doch geschmeidig und putzig nehmen? Weil es ist halt alles aus einer Perspektive von einem Jungen erzählt, der lange weg war, der sein Zuhause vergessen hat und der sich diese Actionfiguren ähnlichen Namen überlegt hat für seine Helden. Und er hat eine große Faust, deswegen ist es Fisto. Er fistet Leute.
Das ist übrigens auch noch so ein Ding aus Ragnarok. Der Film ist am Anfang aus der Perspektive und auch als Voice-Over erzählt von der Hauptfigur, genau wie in Ragnarok. Du erinnerst dich, es gibt ein Voice-Over, glaube ich, am Anfang.
Yeah.
Und danach nicht mehr in Ragnarok. Das war's aber. Einfach in der ersten Szene gibt es ein Voice-Over. Hier gibt es, glaube ich, am Ende auch noch mal das Voice-Over, aber es ist halt hauptsächlich der Anfang. Und ja, du hast recht, es spielt mit dieser kindlichen Naivität. Eine Schauspielerin haben wir vergessen, sehe ich gerade, weil der Film sie auch vergisst. Deswegen, weil Roboto wird gesprochen von Kristen Wiig. Und die ist echt gut als Roboto, aber Roboto siehst du fast gar nicht. Also merkst auch, wo sie eingespart haben. So, wenn wir sie zu viel drin haben, kostet es zu viel Geld. Lass uns sie nur an ein paar Szenen benutzen. So nach dem Motto.
Ja, also alles in allem, ich fand den Film schön. Er hat sogar zwei Post-Credit-Scenes, die mir beide gefallen haben.
Ja, ich dachte auch, das ist schon auch hier sehr marvelig übrigens.
Also das ist so marvelig. Also allein die Credit-Sequenz, jetzt nicht die Szene, sondern wie die Credits gemacht sind. Dass du so Silhouette von einem Typen mit einem Schwert siehst und dann steht da der Name vom He-Man-Darsteller und so weiter. Und darüber noch ein Gitarrengriff. Das ist schon so wie die Credits am Ende eines Marvel-Films. Und dann, wenn der Titel steht, Masters of the Universe, dann kommt noch eine Szene.
Ja, und, mit Credit-Szene.
Es gibt eine Mid- und eine Post-Credit-Scene. Und ich habe bei... Mir hat die Mid-Credit-Scene viel besser gefallen als die Post-Credit-Scene, weil ich mich die ganze Zeit gefragt hatte. Ja, wir haben ein paar... Mir hat eine Figur gefehlt. Und ja. Und da war ich dann richtig happy, die Figur zu sehen. Auch, was diese Figur zu tun hat. Und das fand ich sehr witzig.
Das hat mich aber auch an zwei Dinge erinnert, okay? Bevor wir nämlich das Thema hier closen, weil das war auch eine Figur, die hätte mehr CGI gebraucht. Und die dann nur in der Post-Credit-Scene zu haben, deutet ja an, ja, wir hätten sie gerne drin gehabt, aber die ist schon teuer. Also geht in die Fortsetzung rein, dann können wir sie uns auch leisten. So nach dem Motto, ne? Es gibt ja auch diesen einen Battlecat-Shot, sag ich mal. Ganz ehrlich, ich habe den im Trailer gesehen und habe gedacht, ich wette, das ist der letzte Shot im Film. Ist der letzte Shot im Film, weil wenn der ganze Film so aussieht, ist er euch viel zu teuer. Und so war es dann auch wieder, weil die Figur, die du auch da siehst, auch eine CGI-Figur, die siehst du, wenn du die zu viel sehen würdest, ist der Film zu teuer. Der Film war schon teuer genug. Es soll, glaube ich, 200 Millionen gekostet haben, was mich echt wundert, weil ich finde, der sieht billiger aus. Im Sinne von, man sieht, wo sie gespart haben. Und der Cast ist ja auch nicht ein A-List-Cast, der zu viel Geld kostet. So, also ich frage mich schon, wo das ganze Geld geblieben ist. Er sieht schon sauber aus, so ist es nicht. Ja, so kann ein 200-Millionen-Film kosten. So kann er aussehen, meine ich. Aber er hätte jetzt auch die Hälfte kosten können. Hätte mich jetzt auch nicht gewundert. Was ich meine, ist mit zwei Ebenen, die ich noch ganz kurz zum Schluss aufmachen muss. Das eine ist, du hast jetzt die ganze Zeit davon geredet, dass er, wie süß er damit umgeht, auch mit den Namen und so weiter, weil er eine gewisse Metaebene aufmacht, die mit Kindheit zu tun hat, die mit Perspektive von Kindern auf Helden zu tun hat. Ich finde, das macht er toll, aber er reitet es auch tot. Also so wie auch die Namensgags auch mit Fisto und so tot reitet, so reitet er sich in der letzten halben Stunde schon sehr tot. Der Film ist viel zu lang, weil er die Message, die er hat, finde ich, viel zu lange ausbreitet und nicht früher zum Punkt kommt. Das finde ich ein bisschen schade. Und das andere ist dieses 200-Millionen-Ding, der Film floppt gerade.
Der Film floppt so hart. Das finde ich richtig schade. Der Film hat Stand heute nur... Also es wird einer der größten Flops des Jahres. Der hat Stand heute nur 62 Millionen eingespielt.
Ja. Es gibt aber noch zwei Sachen, die man dazu auch noch mal sagen muss. Das eine ist, es ist auch ein Streaming-Film. Das sehen wir nicht so auf den ersten Blick, weil es ein Amazon-Film ist. Und Amazon produziert den nicht nur fürs Kino. Die haben eine andere Strategie als Netflix. Netflix sagt ja, wir bringen eigentlich alles direkt bei uns. Es sei denn, es ist ein Oscar-Kandidat, dann läuft er eine Woche im Kino.
Und selbst da, in neuesten Interviews zufolge von dem CEO von Netflix, da wollte ich sogar ein Video zu machen. Weil ich fand ja, was so toll war bei Netflix, war, dass sie diese Prestige-Projekte hatten und dass sie so ein bisschen Geld in die Hand genommen haben für wirkliche Prestige-Regisseure. Ob das jetzt David Fincher ist mit Killer oder ob das Martin Scorsese ist mit The Irishman. Und das machen dann nicht mehr. Also jetzt Regisseure, die ihre Filme erst im Kino haben wollen, mit denen wollen sie nicht mehr arbeiten erstmal.
Ja. Wollen sie nicht mehr, muss man dazu sagen. Das heißt, in den nächsten Jahren kommen noch ein paar Filme, die einen Theatrical Release, einen kurzen haben und dann erst auf Netflix laufen. Und das wird wahrscheinlich weniger. Wobei ich mich schon noch frage, wie läuft das, ist das mit Filmen, die sie einkaufen? Zum Beispiel der von Alfonso Cuarón, dieser Oscar-Kandidatenfilm, dieser schwarz-weiße, wie hieß der nochmal? Heißt der nicht auch irgendwas mit Rom?
Möglich.
Aber du weißt, welchen ich meine, ne? Den haben sie ja eingekauft und bei sich gezeigt. Also der war ja schon fertig, aber eigentlich fürs Kino. Netflix hat sich als Publisher angeboten. Und dann hat er auch
Roma.
Roma. Ich weiß nicht, wie sie mit solchen Projekten verfahren wollen. Und eigentlich geben sie auch viel drauf, wie oft sie nominiert worden sind bei den Oscars. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass sie komplett dieses wöchentlich, wenigstens eine Woche streichen. Aber okay, man wird sehen. Vielleicht bedeutet das, dass Knives Out 4 dann halt wirklich nur noch im Kino läuft und nicht mehr auf Netflix. Wer weiß. Amazon hat eine andere Strategie. Amazon hat die Strategie, wir bringen es schon noch ins Kino und gucken, wie es läuft. Und dann läuft es auch bei uns im Streaming. Und wenn das im Streaming dann auch noch ein Nummer 1 Film wird, ist es eine Win-Win-Situation. Zuletzt gesehen bei Hail Mary. Das ist eigentlich ein ganz klassischer Kinofilm. Man merkt dem nicht an, dass der auch für Streaming produziert ist, dass es ein MGM-Amazon-Film ist mit einem gewissen Fokus auf Streaming. Aber das haben sie wahrscheinlich nach hinten gelegt, als der Film so ein Longtail-Erfolg auch war. Dann haben sie den Home-Release relativ spät gelegt, glaube ich, für Amazon-Verhältnisse. Bin mir aber da nicht sicher, wie das da geplant war. Aber der Film lief ja auch länger im Kino auf jeden Fall als gedacht. Und ich bin gespannt, ob bei He-Man, wenn der jetzt im Streaming gut läuft, ob das für sie reicht. Was kein gutes Zeichen ist, ist die Demografie des Films. Weil die haben sich halt davon erhofft, weil unabhängig davon, wie es im Kino läuft, wenn es eine Wiederbelebung des Spielzeugs ist, weil das ist ja ein Mattel-Film, also das sollten wir nicht vergessen, es ist von den Barbie-Leuten eigentlich. Die erhoffen sich halt davon, dass die Spielzeugverkäufe hochgehen und eine neue Generation, wie bei Barbie, durch diesen Film erreicht wird. Anscheinend waren nur 5% der Zuschauer, wenn ich es noch richtig weiß, unter 12 Jahre alt, die diesen Film gesehen haben. Und ein großer Teil der Zuschauer, ich glaube ungefähr ein Drittel, war zwischen 35 und 45 oder so. Also so ziemlich genau die Gruppe, die als Kinder noch damit gespielt hat oder damit die Zeichentrickserie gesehen hat. Also nur Nostalgiker. Und das ist die mit Abstand größte Gruppe, die diesen Film sieht. Und das ist eher ein Zeichen dafür, dass der Reboot, auch was Spielzeug angeht, nicht funktioniert hat. Und dass es deswegen definitiv ein Misserfolg sein wird. Auf der anderen Seite habe ich es mir auch ein bisschen gewünscht. Nicht wegen dem Film, weil den Film finde ich süß. Ich hätte mir gewünscht, dass der funktioniert. Aber wir haben ja alle gesehen, als Barbie durch die Decke gegangen ist und Mattel 2 Wochen später oder so schon direkt gesagt hat, ach, perfekt, wir haben noch ein riesiges Spielzeug-Line-up, jetzt kriegt jede Figur davon einen Film. Das hier ist der erste Film aus der Post-Barbie-Ära. Und ich finde, die haben aus Barbie nicht die richtigen Schlüsse gezogen, warum es funktioniert hat. Unabhängig davon, wie ich den Film finde oder wie du den Film findest, die haben nicht die richtigen Schlüsse daraus gezogen und nur Dollarzeichen in den Augen gehabt. Ich finde, dafür haben sie überraschend schönen Film rausgebracht, der sehr selbstreflektiert auch, was Spielzeug und Kindheit ist. Dafür haben sie einen schönen Film rausgebracht, muss man ihnen lassen. Aber ihre Kalkulation ist nicht ganz aufgegangen und die müssen ihre Strategie noch mal hinterfragen. Und das finde ich zumindest was Gutes, was daraus entstanden ist, glaube ich.
Ja, mich erinnert es ein bisschen an vor ein paar Jahren, ist mittlerweile auch schon, glaube ich, 2017 oder 2018 her, kam der neue Power Rangers Film raus, wo auch Bryan Cranston Zordon war und Elizabeth, hier, die aus Scrubs, die Mutter von Jadis Kind.
Ich weiß genau, wie du meinst. Die Regisseurin, die auch viel Regie führt.
Bin ich mein gerade Gott. Komplett doof? Siehst du, ich war im Urlaub. Ich kenne keine Namen mehr von Schauspielern.
Nee, aber ich werde einfach alt. Fuck. Ich hab Elizabeth Banks.
Elizabeth Banks, genau. Die hat ja Rita Repulsa gespielt. Und der Film, dieser Power Rangers Film, war so viel besser, als er jegliches Recht hat zu sein. Wirklich. Mhm. Der hat richtig viel Spaß gemacht. Und das Krasse ist, der Power Rangers Aspekt war das Uninteressanteste am Film. Es war einfach nur diese Teens, das waren wirklich das eher, weil ich fand es so komisch, wenn du den alten Power, die Serie anguckst. Und ich habe die Serie früher geatmet, okay? Die Mighty Morphin Power Rangers Serie. Es war aber, Alpha, get me Teens with Attitude. Und diese Teens hatten nie eine Attitude. Die waren die ganze Zeit nur mega nett und freundlich und lieb. Und diese Teens dem neuen Film hatten wirklich Attitude. Die Hälfte des Films war The Breakfast Club. Und es war richtig cool. Und ich hätte diesem Film auch so gerne ein Sequel gegönnt, weil da war das Herz am rechten Fleck. Aber erneut bei einem Budget von 100 Millionen 142 eingespielt. Ist ein Flop. Ist leider ein Flop. Dieser Film hat mich auch das erste Mal, hat mir das erste Mal Naomi Scott näher gebracht. Ich durfte sie ja sogar interviewen, habe mich direkt verguckt. Das ist die, die in Smile 2 die Hauptfigur spielt. Das ist die, die in dem Guy Ritchie Aladdin-Film Jasmin spielt und damit auch die beste Performance im Film gibt. Und sie sieht halt auch aus wie Jasmin. Wen verarschen wir hier? Und ja, schade drum, aber ich habe die gleichen Gefühle fast wie bei He-Man zu diesem Power Rangers-Film. Ich finde, der war gut. Ich finde, den sollte man sich angucken und man wird ihm ein wenig hinterher, weil das Einzige, was man sagen kann, ist, Elizabeth Banks war in einem anderen Film als der Rest des Casts. Also das haben die bei Masters of the Universe besser gemacht, weil Skeletor war drüber, aber alle waren drüber, ja.
Nee, da hatte ich dagegen. Ich finde, Evelyn, also Alison Brie, war auch in einem anderen Film. Die ist noch mal drüber. Ich finde wirklich, ihre Performance ist noch so. Also, sie ist wirklich komplett drüber.
Dann guck dir diesen Power Rangers Film an, weil da sind alle ernst. Da nehmen das alle ernst. Und dann kommt Elizabeth Banks vom Set eines Saturday Morning Cartoons und macht nur Blödsinn. So. Und es gab da auch eine Post-Credit-Scene und wir werden sie nie auflösen. Wer ist denn dieser neue Schüler namens Tommy Oliver? Ich weiß es, aber wir werden es nie herausfinden.
Ist das der White Power Ranger?
Ja, aber du bist gar
mit
nicht...
Mit der erste, der Grüne oder so?
Ja, wow! Marco! Ja.
Ich habe auch eine Kindheit
gehabt,
hallo.
Du kennst deinen Power Ranger-Shit.
Ich kenne nicht mehr die Namen der Figuren, das muss ich dazu sagen.
Ja, er ist der grüne Ranger, der erst erschaffen wird als Spion für... Er ist im Grunde genommen die Geschichte von Schlumpfine, okay? Er ist im Grunde genommen erst ein Agent, der die Power Rangers infiltrieren und vernichten soll. Doch durch die Güte der Rangers wird er selber zum Ranger und irgendwann zum Anführer und irgendwann zum White Ranger. Und das ist halt immer das Lustige, wenn die Rangers dann sowas sagen wie Red Power, Black Power und er... Hi, ich bin Tommy. Ich bin Tommy, guten Tag.
Was hab ich jetzt gebrochen? Hi.
Ich bin auch da, ich bin der Anführer. Ich bin sogar der Anführer, aber ich sag jetzt besser Hallo und.
Ich hab Tränen in den Augen.
Alright. Ich würde sagen.
Darauf
kriegst du erstmal Durst, oder? Oder?
Das ist tatsächlich so. Ich habe mir in Reaktion, aber das ist auch die perfekte Überleitung, habe ich zu meiner Holy-Flasche gegriffen, zu meinem neuen Thermoshaker, anlässlich der WM. Die Fußball-WM hat angefangen.
Holy, ist das diese beste Alternative gegen ungesunde Energy-Drinks, die auch Eistee-Sorten haben und Milkshake und jetzt eventuell neue Hydration-Sorten?
Ja, genau, das ist genau das. Und wie es der Zufall so will, kurz aus meinem Leben erzählt, wir haben ja heute Freitag, die nächsten 6 Wochen in meinem Leben werden nicht nur von House of the Dragon geprägt sein, sondern auch von der Fußball-WM. Die hat nämlich gestern angefangen. Das hast vielleicht sogar du mitgekriegt. Und anlässlich der Fußball-WM hat Holy neue Hydration-Sorten rausgebracht. Ich habe ein paar davon schon probiert. Ich habe Blueberry probiert, ich habe jetzt gerade Apricot drin. Es gibt noch Green Apple. Und dieser Shaker passt aber zufälligerweise, du siehst ihn gerade in der Kamera, der ist ja so, der ist richtig geil. Das ist ein Cross-Produkt mit For Me heißen die. Die machen so tolle Shaker. Und das ist auch so ein Thermoshaker mit so einem eigenen Handle und so. Ist einer der besten Holy Shaker, muss ich jetzt schon sagen direkt. Der hat so ein schwarz-goldenes Design, was sehr edel aussieht. Und gleichzeitig damit, und das ist keine offizielle Promo für, keine Cross-Promo von Holy, für mich jetzt der 007 First Light Shaker ist, weil daran erinnert es mich die ganze Zeit.
Ich habe gehört, den kriegt man jetzt nämlich, also man kriegt jetzt einen Thermoshaker gratis mit drauf, während man zur WM sich das Dataset Deluxe holt. Das klingt eigentlich alles ziemlich cool, weil das Angebot gilt ja bis zum 19.07. Aber Marco, was ist, wenn ich jetzt sage, das Ganze ist mir immer noch zu teuer? Hast du da nicht eventuell einen Code für mich? Dass ich das doch machen kann.
Ja, wir haben den Code Nerdkultur. Damit spart ihr 10% auf alle eure Bestellungen. Also nicht nur zur WM, sondern auch darüber hinaus. Aber noch passend zur WM, wenn ihr bestimmten Einkaufswert überschreitet, kriegt ihr sogar noch Goodies. Also wenn ihr über 40 Euro einkauft, dann kriegt ihr Holy Socken. Wenn ihr über 80 Euro einkauft, kriegt ihr Holy Mini-Fußball. Und wenn ihr über 120 Euro einkauft, gibt es noch ein Fußballtrikot. Denkt dran, mit unserem Code spart ihr ja 10%. Also müsst ihr ja erstmal schaffen, über diesen Einkaufswert zu kommen, weil ihr ja so viel Geld damit spart. Aber den Link dazu gibt's ja in den Shownotes. Und damit Werbung Ende, während ich meinen Holy weiter trinke.
Wahnsinn! Ich hab Durst. Ich gönn mir jetzt erstmal einen Holy. Aber jetzt reden wir ganz kurz, weil da kann man gar nicht so viel drüber reden. Das ist auch die merkwürdigste Review, die ich je rausgehauen habe, über Scary Movie 6. Oder Scary Movie. wie er heißt, weil, verstehst du, das ist der Witz, die Filme machen das. Guck mal, weißt du, warum ich den Witz schlimm finde, dass der Scary Movie heißt? Weil es hat angefangen, es ist ja eine Anspielung. Halloween kam zurück 2018, hat gesagt, wir ignorieren alle Filme außer den ersten und nennen uns Halloween. Daraufhin hat Scream, das subversive Franchise, das sich über Slasher lustig macht, Scream 5 rausgehauen und ihn einfach nur Scream genannt. Obwohl der Nachfolgefilm wirklich Scream 6 heißt. Ja. Und wenn Scary Movie das dann auch noch macht, ist es für mich ein bisschen zu viel, aber okay. Scary Movie 6 ist zurück und die Wayans Brothers sind wieder am Start, die raus sind seit dem Ende von Teil 2. Und jetzt haben sie gesagt, wir kommen zurück und nehmen keine Gefangenen. Wir machen uns über alles und jeden lustig. Und das ist ja eigentlich meiner Meinung nach die Herangehensweise, wie Humor funktionieren sollte. Du solltest nicht Angst haben. Wenn du Angst hast vor einem Witz, dann mach keine Comedies, verflucht nochmal. So einfach, das ist meine Haltung zumindest. Dann mach's einfach nicht. Also wenn du Angst hast, niemand will einen weichgespülten Witz sehen, den du dann auch erklärst und sagst, aber ich habe jetzt einen Witz gemacht, aber natürlich denke ich nicht nur so und es ist nur ein Witz. Ja, ist mir klar, du hast einen Witz erzählt, du Affe. So, ich brauche keine Einordnung von deinem Gag. Es ist ein Gag. So, und so, das ist der Tod halt von Humor für mich. Aber jetzt, wo ich ihn gesehen habe, muss ich sagen, das ist die Rückkehr. Ihr habt wie viele Jahre Zeit gehabt? Und eure Witze sind, ich habe gerade gekifft.
Ja, es ist halt, ich fand die Wayans-Brüder abseits der Scary-Movie-Filme der ersten zwei nie lustig. Also, weißt du noch White Chicks? Kannst du dich an den Film erinnern?
White Chicks hat einen geilen Gag und das ist dieser Terry Crews-Charakter, wenn er zu hier I'd Walk a Thousand Miles tanzt. Dieses auf diesem Gag hat er eine ganze Karriere aufgebaut und tanzt dazu regelmäßig.
Ich kann mich nicht erinnern.
Und was von den Wayans Brothers mega lustig ist, ist dieser Don't be a menace to society in the if you're with the boys in the hood oder so. Der ist so lustig.
Aber das ist auch so eine Spoof-Comedy gewesen.
Das ist eine Spoof-Comedy über diese ganzen Milieu-Ghetto-Filme.
Friday und sowas.
Nein, Friday ist ja eine reine Comedy.
Aber es ist auch eine Comedy über Friday gewesen, oder nicht? Ich dachte über Friday dann auch.
Nee, es ist vielmehr eine Comedy über diese Gangsterfilme. Also okay. Über diese Street-Gang-Filme. Und man, zum Beispiel, am Anfang hast du ein Voice-Over, in unserem Viertel wird niemand älter als 21. Und da siehst du so gerade, Happy Birthday to you. Puff. Also, das ist schon krass lustig. Oder wo so eine schwarze Mutter zu ihrem Kind läuft, so, oh nein, mein Baby, und heult, weil da irgendjemand schoss, ist so, warte, das ist gar nicht mein Kind. Rennt eine Ecke weiter, da liegt ein anderer Schossen, und dann so, oh nein, mein Baby! Also, das ist schon richtig hart, der Humor, aber es ist wirklich sehr lustig. Ja, aber es ist
halt. Hab ich halt nie gesehen. Scary Movie 1 und 2 finde ich schon lustig. Also auch den zweiten. Ich gehöre aber auch zu den Scary Movie-Schauern, die 3 und 4 und ich glaube, gab's noch einen fünften? Ja, klar, gab's einen fünften. Die waren alle, die waren auch von Ed Zucker, oder? Die waren alle Zucker-Filme. Mhm. Und die fand ich gar nicht so schlecht, also die mit Charlie Sheen. Ich fand die schon okay, aber ich muss auch zugeben, ich bin dem Humor entwachsen. Ich würde mir die auch jetzt nicht mehr anschauen.
Ich hab, glaube ich, vor 2 Jahren mal probiert, die wieder zu gucken und war überrascht, dass es sehr viele Gags gibt, über die ich immer noch lachen kann. Und im direkten Vergleich habe ich viel weniger gelacht bei dem Film, was mich schockiert hat. Weil, guck mal, es gibt allein einen Witz, der ist so bescheuert. Es gibt ja 2 Arten von Witzen, über die ich lachen kann. Ich kann lachen über Hau drauf und Offensive Humor und ich kann lachen über absurden Humor. Ich liebe ja auch wirklich random Humor, der einfach nur, so wie bei Zoolander, ist einer der besten Gags, wo die eine sich das Herz ausschüttet und sagt, warum sie Models nicht mag und sie meinte, die waren einmal alle so schön im Magazin. Also hat sie angefangen, sich den Finger in den Hals zu stecken und zu kotzen und dann sagt sie zu Ben Stiller und Owen Wilson und ich hatte Bulimie. Und die gucken sie so mit großen Augen an und sagen, du kannst Hypnose? Das ist ein super guter Witz. Also der killt mich jedes Mal, okay? Und bei Scary Movie 3 und 4 gibt es so ein paar dieser Gags. Wie zum Beispiel, wenn die Aliens kommen und da ist der eine Typ, der nimmt eine Schaufel, haut dem Alien den Kopf ab und sagt, ich habe ihre Schwachstelle gefunden. Sie sind nutzlos ohne ihre Köpfe. Finde ich das sehr lustig. Das funktioniert bei mir. Es ist dumm, aber es ist lustig. Oder wenn die Aliens sich erklären, dass sie einen gar nicht würgen wollten, sondern dass es ihre Art, Hallo zu sagen ist, dann fragen die, und wie sagt ihr auf Wiedersehen, dann tritt er ihm in die Eier. Finde ich lustig. Es ist kindisch und dumm. Ja, aber ich lache darüber. Und dann sagen die Aliens auch noch, wenn ihr das komisch findet, solltet ihr mal sehen, wie wir pinkeln. Dann pissen sie aus dem Finger. Ja, und in dem Augenblick ist die Kamera auf Leslie Nielsen, der sagt, I guess we're not so different after all, und pisst auch aus dem Finger. Und ich weiß nicht warum, aber bei diesem Witz bin ich tot. Bei diesem Witz liege ich am Boden. Ich liege auch am Boden, wenn da so zwei Gangs kommen, ich glaube sogar gespielt von Method Man und Redman mit ihrer ganzen Entourage, die kommen, um die Aliens abzuknallen, aber der eine tritt dem anderen versehentlich auf die Sneaker und es eskaliert und die erschießen sich alle gegenseitig und sind direkt tot und dann sagt Leslie Nielsen als Präsident, these men died for their country, send flowers to their bitches and hoes.
Sorry. Ja, ich mag halt, Leslie Nielsen ist halt saulustig in diesen Filmen, das stimmt schon. Ich würde das nicht als meinen Humor schreiben. Ich überlege gerade, was könnte denn mein Humor sein? Also für mich ist einer der lustigsten Filme aller Zeiten The Big Lebowski. Das ist der Film, bei dem ich grinse und nie wieder aufhöre zu grinsen, bis die letzte Sekunde der Credits ausrollt. Ich liebe das fünfte Element. Ich liebe diesen französischen Slapstick-Humor quasi, der im fünften Element zelebriert wird. Ich liebe sehr Rick and Morty, weil jetzt auch gerade die neue Staffel anfängt.
Ja, du stehst auf subversiven, absurden Humor, definitiv.
Ja.
Und ich glaube, du würdest auch total auf It's Always Sunny stehen. Das ist dein Humor. Ich glaube, du würdest auf sowas wie Curb Your Enthusiasm stehen, was so die RL-Version von Seinfeld ist.
Die ist
sehr jüdisch-New Yorkig angehaucht vom Humor, ja. Aber das ist auch deine Art von Humor, weil du findest auch Friends, glaube ich, lustig. Und es ist Scary Movie, der neue Film. Ich glaube, ich kann es ganz kurz machen. Er hat halt so eine hohe Gagdichte, dass früher oder später gibt es trotzdem Momente, wo ich lache. Ja, früher, also ich sage es jetzt den ganzen Film im Kino und habe nicht gelacht. Aber was mir aufgefallen ist, und das ist eigentlich so die größte Sünde dieses Films, die Witze waren im Trailer lustiger als im Film, weil das Timing off ist. Das Timing ist immer so um einen Beat off. Und ich sag's ja immer wieder, sag ich bei Videos, sag ich hier, ich kann über jeden Witz lachen, egal wie offensive der ist, ja. Witze sollen für mich auch offensive sein, aber das ist nur mein Geschmack. Aber ob ein Witz offensive ist oder nicht offensive ist, selbst wenn ein Witz so ein Dad-Joke ist, alles, was ein Witz zu einem guten Witz macht, ist Timing. Alles. Also, was ich damit sagen will, ist, zwei Leute können dir den gleichen Witz erzählen, bei einem lachst du und bei einem nicht, weil das Timing off ist. Und das Timing im Trailer ist on point. Also da wird auch mit Musik gespielt, da wird direkt gespielt damit, wann wir die Musik ausfaden lassen und den Witz atmen lassen, wie zum Beispiel, wenn sie das Sinners nachmachen. We're here to play some music, do some half-gay shit, und direkt dann kommt er vor die Kamera und sagt, why just half-gay? Es ist lustig. Aber es ist halt die Punchline. Es ist genau diese,
wie ist die gleiche Szene im Film? Wie ist die gleiche Szene im Film?
Die gleiche Szene im Film ist, das Gespräch geht einfach weiter und weiter und weiter und man lässt diesen Moment nicht eine Sekunde atmen, sodass man lachen kann. Hier hat man das ist halt wie eine Antwort darauf. Es ist ein Setup, half-gay-Shit, das ist die Antwort. Why just half-gay? Boom, das ist der Gag. Aber die labern sich immer so krass zu Tode, dass sehr viele Witze gar nicht atmen dürfen. Und eigentlich ist es immer ein Zeichen dafür, dass du nicht an dein Material glaubst. Wenn du nicht an dein Material glaubst, redest du weiter und weiter und weiter. Weil selbst die besten Stand-Up-Comedians machen kurz kleine Pausen. Und niemand ist ja bei diesen Scary-Movie-Filmen da, damit es organisch in die Handlung passt. Weil diese Filme haben keine Handlung. Diese Filme sind eine Aneinanderreihung von Parodiesequenzen von Filmen. So einfach ist es. Und die lassen aber die Gags sich atmen. Es gibt einen Gag, der ist lustig, bis er nicht mehr lustig ist. Und das schaffen die auch. Zum Beispiel, da ist der eine, Wayne, glaube ich, heißt er. Das ist ja der Closet-Homosexual da. Der, die verarschen
Szene. Ray spielt da, ne?
Ray, das meine ich, Ray. Ja.
Der Ray geht, wegen Geld, also der Reim ist schon im Namen.
Na, der geht doch in die Kirche, wie bei Sinners. Das ist ja auch so eine Sinners-Parodie. Mhm. Und ist dann auf der Bühne und will sich seiner Sünden irgendwie entledigen. Und der Anfang ist wirklich fucking lustig, weil es geht so langsam los und wird vulgär und wird dann wirklich grafisch. Aber dann hört es halt nicht mehr auf. Und dann ist es so, dieser Witz ist locker eine Minute zu lang. Dabei war er doch schon so lustig. Und das Gleiche ist dieser Witz mit he killed them. Der ist so lustig im Trailer. Aber da ist es das dritte Mal, dass das gesagt wurde. Und ich habe euch beim ersten Mal verstanden. Ich habe gute Ohren. Deswegen muss ich sagen, in dem Film fand ich die Gags am witzigsten, die im Hintergrund passiert sind. Es gab einen Gag, der mich gekriegt hat. Und zwar, der Dialog war überhaupt nicht witzig. Es war so zwischen zwei Leuten, die einfach sagen, was sie alles für Drogen nehmen wegen Trauma. Gut, ich hätte über den Gag gelacht, wenn ich den gleichen Gag nicht in vier anderen Scary Movies Filmen gesehen hätte. Ja, aber im Hintergrund gab es einen Final Destination Themenpark. Und dieser Gag war so lustig, weil es waren einfach nur Tötungsmaschinen im Hintergrund. Du siehst so ein Karussell, das entgleist und Leute tötet. Aber das ist halt, dafür zahlst du Eintritt, weil das ist der Final Destination Themenpark. Und das fand ich so lustig, dass sie das halt auch durchgezogen haben. Und was im Hintergrund passiert, während die reden, war so viel lustiger als der Dialog. Und auch, dass der eine Typ da rauskommt und sagt, ich hab's geschafft, dank meines Glückspaddys. So, das war lustig. Aber die schaffen es halt sehr häufig, manche Witze zu lang auszustretchen. Und dafür, dass sich dieser Film auf die Fahne schreibt, die Wayans Brüder sind zurück und jetzt machen wir einen richtigen Scary Movie. Weil 3 und 4, gut, 5 habe ich selber nicht gesehen. Da war ich raus, da war ich schon einfach fertig. Aber dass sie sagen, wir sind jetzt zurück, jetzt kommt die Qualität zurück. Ist es so? Also ist es so? Ich glaube nicht.
Ich habe gehört, sie reiten auch viel zu sehr drauf rum, dass sie zurück sind. Dass es das Thema des Films ist.
Ach, du hast den gar nicht gesehen?
Nee, ich habe ihn ja nicht gesehen. Ich habe dir doch damals schon gesagt, ich habe gar keinen Bock, den zu sehen. Ich habe die Presseverführung auch geschwänzt. Und wenn jetzt ein paar Freunde von mir gesagt hätten, ey, sie wollen unbedingt Scary Movie sehen, willst du mitkommen? Dann wäre ich auf jeden Fall gegangen. Aber ich gehe privat nicht in diesen Film rein. Ich habe wirklich gar keine Lust. Ich habe nach dem Trailer schon keine Lust gehabt, ehrlich gesagt. Ich habe schon gemerkt, so, ich glaube, ich bin dem Humor zu sehr entwachsen. Wir hatten doch telefoniert sogar vor 2 Wochen schon oder so.
Ja,
ich habe dir ja gesagt, ja gut, dann brauche ich mir wirklich nicht anzusehen.
Du, ja, also ich muss sagen, der Film ist bei so einer hohen Gagrate, ich glaube, 40% der Gags haben bei mir gelandet. Sind bei mir gelandet. Aber
ja, das ist aber viel, oder?
40%, das heißt über die Hälfte nicht. So.
Ja, aber es ist fast die Hälfte. Bei der Spoof-Comedy, die Hälfte der Gags ist eigentlich eine gute Rate.
Also ich gehe jetzt einfach mal zurück und sage, die nackte Kanone mit Liam Neeson hat mich so viel mehr gekriegt.
Und der hat mich schon nicht mehr so gekriegt wie dich.
Ja, dann machen Bogen drum. So, dann machen einen gigantischen Bogen drum.
Mach ich
so.
Auch.
Das Einzige, also die Schauspieler selbst, Regina Hall, Anna Faris und die 2 Wayans-Brüder, du merkst, dass die einfach auch Bock hatten, wieder zusammen was zu machen. Diese 4 haben eine Spielelaune und die kennen sich halt, seitdem die selber Teenies sind. Ne? Und die 4 wollten unbedingt zusammen das machen. Regina Hall hat mittlerweile in Oscar-Bait-Filmen schon mitgespielt und so weiter und ist eine richtig etablierte Darstellerin, okay? Und ja, ansonsten ist halt auch der Film, den sie parodieren, der ist schon zu lange her. Das ist ein weiteres Problem, weil es gibt doch trotzdem immer einen Film, der hauptparodiert wird, ne? Mhm. Und sie parodieren hier Scream 5. Mhm. Aber wir sind schon zwei Filme weiter. So.
Ja, stimmt.
So, es ist wirklich zu spät. Und es ist der erste Scary Movie-Film, bei dem ich sagen kann, dass der Opener, der Cold Opener bei Scary Movie sorgt häufig für Lacher. Ja, der Cold Opener, den gucken sich Leute dann danach meistens auch auf YouTube an. Selbst wenn sie den Film nicht gesehen haben. Die Carmen Electra-Szene, die war super lustig damals, wo sie sich entscheiden kann, nimm eine Waffe oder eine Banane und sie nimmt die Banane. Oder da ist so ein Weg in Richtung Tod oder Rettung und sie rennt in Richtung Tod. So. Oder das zweite mit dem Exorzisten, wo man sogar die Lady aus Exorzist zurückgebracht hat und die Shake Your Ass von Mystical spielt auf dem Klavier. Super lustig. Und James Woods, diese ganze Sequenz mit ihm als Pfarrer, wo er reingeht, das Mädel sieht, dass den Kopf dreht und dann, oh fuck, no, I'm out of here. Das ist sehr lustig. Mhm. Aber das ist das erste Mal, dass es einen Cold Opener in einem Scary Movie Film gab, wo das ganze Publikum still war. Und es war richtig unangenehm, weil es das Gefühl gab, kein Gag landet. Und die Gags waren jetzt und sind nicht irgendwie nicht gelandet, weil die offensive waren, will ich an der Stelle sagen. Und ich muss es nochmal erklären, ich war nie auch nur ein einziges Mal offended. Ich war ehrlich gesagt überrascht, wie sehr ihr euch zurückhaltet. So, ich hätte da, also, It's Always Sunny und South Park gehen da wesentlich mehr all in. Also wesentlich mehr all in. Und ja, deswegen ist es.
Das kommt vielleicht auch ein bisschen dazu, übrigens. Diese Sachen haben auch den Humor von Scary Movie in den letzten 20 Jahren hat locker eingeholt und umrundet. Ich glaube, deswegen kann ich mir so gewöhnliches Spoof-Comedy schon seit langem nicht mehr anschauen. Also wirklich. Ich bin da komplett raus.
Ja, also. Ich bleib dabei, der Film ist, also wenn du Hardcore-Fan von Scary Movie bist, kannst du reingehen ohne Probleme. Wenn du einen richtig dummen Abend haben willst, wo du hier und da mal lachen kannst, ich glaube, dass es trotzdem ein Film ist, der mit einer Gruppe mehr Spaß macht, weißt du? Und wenn, das sage ich auch in meinem Video, wenn dieser Film dazu führt, und es sieht ja aus, als wenn es trotzdem ein krasser Box-Office-Hit wird, ja, ja, es sieht sehr danach aus, als wenn es ein Mega-Box-Office-Hit wird. Dann bin ich dankbar dafür, selbst wenn der Film nicht hundertprozentig meins ist, weil es heißt, dass wir doch hungrig sind nach Komödien als soziales Event. Weißt du? Mhm. Ja, 30 Millionen Budget hat 120 jetzt schon eingespielt. Also komm schon. Ja. Ist ein Mega-Hit. So, die müssen halt auch nicht so teuer sein, diese Comedies.
Ja.
So, aber die sollen sich einfach, also wenn das heißt auch, dass Leute mehr den Stock aus dem Arsch nehmen und mehr über sich lachen können, bin ich auch am Start. Dann ist das eine gute Entwicklung für Comedy, ist eine gute Entwicklung für Humor. Weil all die Leute übrigens, die sagen, Zensur findet statt, da widerspreche ich immer. Die schlimmste Zensur, die stattfindet bei Humor, ist Selbstzensur. Ja, ist so, die schlimmste. Das liegt halt daran, dass Leute Angst haben, gecancelt zu werden und so weiter. Aber ich sag's ganz ehrlich, da sind wir drüber hinweg. Die Idee, dass du jetzt für einen Joke gecancelt wirst, wir sind nicht mehr in 2020. Wir sind, die Leute sind viel zu hungrig nach Gags und die können mittlerweile auch differenzieren, was ein Gag ist und was ein Statement ist. Gibt es immer noch ein paar Verrückte, die sagen, ah, du hast einen Witz gemacht, du Penner? Ja, aber ignorier sie. Ignorier sie wie andere Trolls im Internet und sie gehen weg. So.
Ja, da bin ich grundsätzlich bei dir. Aber wenn du gerade Erfolg ansprichst, lass uns das als Überleitung nehmen, weil der nächste Film, den habe ich ja vor Wochen schon gesehen auf dem Fantasy Filmfest. Ich habe dir gesagt, du wirst ihn mögen oder lieben. Ich habe da, glaube ich, schon predicted bei uns im Podcast, da habe ich ja sehr lange und ausführlich drüber reden können, dass der Film erfolgreich sein wird. Also ein richtiger Hit. Vielleicht sogar nur ein Sleeper-Hit, vielleicht ein richtiger, richtiger Hit. Er ist jetzt der richtige, richtige Hit geworden. Und ich glaube, du bist begeistert von
Obsession. Absolut begeistert. Absolut. Also Obsession ist für mich ein absolutes Highlight des Jahres. Das ist auch die Art von Film, die ich dieses Jahr gebraucht habe, weil ich so ein bisschen hungrig war nach so einem Film. Es ist ja so geil angefangen. Mit einem Two-Punch, und zwar 28 Years Later The Bone Temple, den ich ja extrem feiere, und mit Marty Supreme. Das war so ein Two-Punch, Back-to-Back, beide geil, beide, wusste ich, sind am Ende des Jahres von meiner Top 10 des Jahres. Ich so, what, wie geil fängt das Jahr bitte an? Und dann hat mich das Jahr danach ein bisschen fallen lassen. Ich so, wo sind die geilen Sachen? So, es gab so viele Sachen, auf die ich mich gefreut habe. Und dann waren die so, manche waren scheiße, manche waren einfach nur underwhelming. Weißt du, selbst wenn sie nicht scheiße waren, waren die nicht das, was ich so mir erhofft habe. Und Obsession ist so ein Film. Also es gibt ja keinen Menschen, der dir nicht gesagt hat, geh rein, der ist so krass, der ist so mega, der ist so wow. Und eigentlich hasse ich das, wenn das passiert, weil in der Regel bin ich dann einfach overhyped und habe dann so eine Erwartungshaltung, dass ich rausgehe und dann sage, ja Marco, er war gut, aber ich wünschte, du hättest die Klappe gehalten, weil vielleicht wäre er dann besser für mich gewesen. Ne? Und hier ist es der seltene Fall eingetroffen. Es ist wie bei dir letztes Jahr mit Weapons, wo dir alle Weapons ans Herz gelegt haben. Du bist reingegangen, bist rausgegangen und meintest, der ist sogar noch besser, als du dachtest. Und
nee, das war ich nicht, sorry. Nee? Ich habe den Film ja in der Pressevorführung gesehen. Ich habe den vor den meisten anderen gesehen.
Ah, stimmt. Sorry. Ich habe
Leuten gesagt, das ist einer der Filme des Jahres. Ihr wisst es bloß
nicht. Naja, auf jeden Fall.
Ich habe ihn ja auch als meinen Lieblingsfilm des Jahres genommen, ja.
Auf jeden Fall, für mich ist Obsession der Weapons dieses Jahres bisher. Der ist so geil. Also meine Erwartungshaltung war echt weit oben und die wurden trotzdem noch übertroffen. Ich war im Kino mit Sebastian. Wir hatten echt die Zeit unseres Lebens. Es war so cool und ich liebe das ja, wenn das passiert, weil so sehr Leute mir gerne nachsehen, du bist immer so negativ. Ich so, es gibt nichts, was ich mehr liebe, als über Filme zu sprechen, die ich ganz toll finde. So, das macht mir viel mehr Spaß. Ich bin gerne ein befriedigter Zuschauer. Und ich gehe unfassbar gerne ins Kino, ganz egal, was Leute da draußen so sagen. Und Obsession dachte ich mir, ja, das ist der Grund, warum ich gerne ins Kino gehe. Das ist wirklich der Grund, warum ich gerne ins Kino gehe und ein größeres Kompliment kann ich dem Film nicht geben. Ich fand den klasse, ich fand den Mix aus rabenschwarzen Humor und Horror richtig klasse. Auch wie die das beide gemixt haben, dass sie immer ganz genau wussten, wann es diese Prämisse absurd genug, dass sie lustig ist. Und wann ist sie dann doch tatsächlich creepy? Und wie geil die Kamera und vor allem das Sound-Mixing ist. Also deswegen sage ich auch Kino, weil mit der richtigen Soundanlage allein die Geräusche, die dieses Mädel von sich gibt, ist ja so unangenehm. Ist ja so unangenehm. Und gleichzeitig hat der Film so ein Throwback-Feeling. Von der Musik und der Ästhetik hat er was Stranger Things mäßiges, hat aber auch so, der Grund, warum ich Genre-Stories liebe, ich sag's immer wieder, ist die Twilight Zone, ist die Simpsons Halloween Specials und so weiter und so und diese Anthology-Dinger. Und ich liebe es, dass wir mehr und mehr im Horrorbereich mittlerweile sowas sehen, dass sowas zurückgebracht wird. Und zwar solche wilden Ideen, die früher One-Offs waren in der Twilight Zone, wo du sagst, gab es diese Folge überhaupt? Oder erinnere ich mich da falsch? Aber ich meine, es gab mal eine richtig geile Folge bei Twilight Zone, wo das Konzept war und das hat Spaß gemacht. Und dann suchst du diese Folge, aber es gibt 100 Episoden von Twilight Zone und bis du sie findest, hast du schon aufgegeben. Und dass es mittlerweile solche Filme gibt, die ins Kino kommen, finde ich super.
Ja, es hat vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, dass es gibt ja schon moderne Serien, die diesen Anthologie-Aspekt doch mal wieder aufgreifen. Zum Beispiel Black Mirror ist ja auch eine Kultserie. Ich glaube, gerade in der Pandemie wurde sie richtig viel noch mal geschaut. Vielleicht hat sich daraus auch was ergeben, dass viele diese tollen Prämissen nehmen und dann Kurzgeschichten erzählen wollen. Das Schöne an Obsession ist, meine Obsession daran, ist nicht nur der Film selbst, sondern dass der Erfolg ja von einem YouTuber ist eigentlich. Ja. Also jemand, der Kurzfilme auf YouTube gemacht hat. Und das jetzt zufälligerweise parallel zu dem anderen Film, über den wir nächste Woche reden werden, weil der nächste Woche erst in Deutschland erscheint, Backrooms, der ja auch gerade, der sogar noch erfolgreicher ist an den Kinos, aber auch ein bisschen mehr gekostet hat als Obsession. Aber das sind trotzdem beides Low-Budget-Konzept-Horrorfilme von zwei Leuten, die auf YouTube angefangen haben, ihre Stories zu erzählen und das dann ins Kino bringen. Und das funktioniert auch noch so gut. Und ich bin jetzt echt gespannt, wie Hollywood darauf reagiert, beziehungsweise ob sie daraus auch wieder die falschen Schlüsse ziehen. Also so nach dem Motto, okay, Backrooms war ein Internetphänomen, Also funktionieren ja Internetphänomene so automatisch. Und das ist auch schon mal, das wäre schon mal ein falscher Trugschluss.
Ja, nein, weil diesen Fehler beginnt ja schon lange. Ich meine, es gab ja dieses Internetphänomen, auch dieses Creepypasta-Ding Slenderman. Und daraus kam ja auch, wurde ja auch ein Film gemacht, Slenderman, und der war scheiße. Ja, dann gab es so ein Internetphänomen, das war ein Shortfilm. Übrigens, der Kurzfilm, guckt euch, also unsere Zuhörer, ich bin ja immer
dankbar. Lights out, willst du sagen, ne?
Ja, ja. Ich bin ja immer dankbar, wenn unsere Zuhörer sagen, ey, dank Marco und dank Eve bin ich auf diese Sache gestoßen. Es gibt richtig tolle Horror-Kurzfilme auf YouTube. Die sind so geil. Und Lights Out war einer davon. Lights Out ist so ein geiler Kurzfilm. Ja, der Film, der dann daraus entstanden ist, ist ein Becher voll Scheiße. So, also der ist richtig schlecht. Aber der Kurzfilm ist super. Ich weiß, Marco, ich habe dir schon mal davon erzählt. Ich weiß nicht, ob du den geguckt hast, aber auch.
Lights Out.
Ja, hast du den Kurzfilm auch gesehen?
Wahrscheinlich habe ich ihn vor dir gesehen, ehrlich gesagt.
Der ist so
Der ist auch unangenehm. Aber in der Analyse muss man ja auch sagen, also wenn du den Kurzfilm ansiehst und drüber nachdenkst, ist irgendwas daran innovativ, ist irgendwas daran auf eine Inszenierung her besonders. Eigentlich nicht, es ist nur so perfekt gemacht. Und das ist ja okay. Es ist ein toller Kurzfilm, den empfehle ich auch Leuten, wenn sie mal einen kurzen Grusler wollen für 5 Minuten oder 2 Minuten. Der geht ja nicht so lange. Und der ist auch mit einfachen Mitteln gedreht. Aber wenn du daraus einen Kinofilm machen willst, dann musst du noch mehr Ideen reinbringen und mehr inszenatorisches Geschick. Und deswegen wundert es mich nicht. Ich habe den Kinofilm nie gesehen, aber es wundert mich nicht, dass der Kinofilm da nicht rankommt. Backrooms auf der anderen Seite, gut, da werden wir jetzt nächste Woche noch ausführlicher drüber reden, da steckt sehr viel mehr Kreativität schon in der Prämisse. Und man kann sehr viele andere Dinge damit machen. Man kann sie unendlich weiterdenken. Und Obsession hat ja auch eine fantastische Prämisse, die auch deswegen so funktioniert. Ich kann mir richtig gut vorstellen, wie du und Sebastian kichern da im Kino sitzen. Weil ich ja auch. Man kennt so vieles von sich oder vor allem von anderen. Jeder von euch da draußen kennt dieses eine Paar. Dieses eine Paar, wo ihr genau wisst, das wird nichts. Die sind beide in dieser komischen Honeymoon-Phase und die sind jetzt schon toxisch zueinander, vor anderen Leuten, das wird nichts. Und diese Gedanken, dieses eine Erlebnis, das man im eigenen Leben schon hatte, wird ad absurdum geführt in diesem Film und mit Evil Dead verheiratet. Ich glaube, so kann man es nennen. Und dann hast du einen unglaublich unterhaltsamen Film, der auf einer Metaebene ja auch echte Beziehungsdynamiken wunderbar auseinandernimmt. Und dir den Spiegel vorhält. Oder anderen Leuten den Spiegel vorhält. Und das macht Obsession so toll, dieses Konzept. Und das macht Backroom so toll, dieses Konzept. Und beides wird gerade belohnt. Und ich hoffe, das ist der Schluss, den Hollywood oder andere Länder daraus ziehen. Dass man wieder mehr Kreativität auch mit einem okayen Budget ins Kino bringen kann. Und im besten Fall spielt es das Zehnfache ein. Weil Backrooms ist jetzt schon der erfolgreichste Film, den A24 je gemacht hat. Und witzigerweise wollte A24 auf dem Filmfestival, auf dem Obsession gelaufen ist, auch Obsession kaufen. Obsession wurde dann aber von Focus Pictures gekauft. Der Unterschied war, meine ich, der Regisseur hat erzählt,
Obsession ist von Blumhouse.
Ist von Blumhouse?
Ja, ja.
Aber ist nicht Focus Pictures, haben die den nicht rausgebracht?
Nee, Blumhouse.
Als Vertreiber? Okay, dann warte mal. Was bringe ich das dann durcheinander?
Obsession ist ganz klar Blumhouse.
Focus Feature. Naja, ist Focus Feature.
Oh, aber auch
es ist, mag Blumhouse sein, aber Focus Feature ist der weltweite Publisher.
Okay, gut.
Ja, so. Also, die Anekdote geht nämlich so, dass Focus Feature von all den großen Bietern auf Obsession, weil Obsession auf dem Festival unglaublich gut ankam, ne? Also, mehrere Publisher haben darauf Geld gesetzt, die wollen gerne Obsession haben. Und Focus Feature hat den bekommen, weil Focus Feature als einzige die weltweite Distribution garantieren konnten oder mit reinwerfen konnten. Und deswegen haben sie gewonnen. Und deswegen ist auch Obsession wahrscheinlich für das Studio dahinter, also Blumhouse und wer noch alles drin steckt, aber eben auch den Regisseur, noch größerer Erfolg, weil er so viel auch Kontrolle über diesen Erfolg hatte und so viel Anteil an diesem Erfolg hat. Und das wird spannend sein. Wie die großen Filmstudios jetzt mit diesen vielen kleinen kreativen Leuten jetzt über Jahre hinweg auf YouTube so viel gemacht haben, wie die damit umgehen werden und welche Rückschlüsse daraus gezogen werden. Und hoffentlich ist es nicht nur dieses Internetphänomene, weil du recht hast, Internetphänomene alleine haben eben nicht funktioniert.
Ja, also ich glaube, eine Sache, die auch mehr und mehr klar wird, und ich meine, Blumhouse-Studios, die sind auch die richtigen dafür, die können immer gut mit Budgets umgehen. Blumhouse-Studios haben selten einen harten Flop, weil sie nicht so viel Budgets reinkloppen in ihre Filme, weißt du? Und ich glaube, die großen Studios da draußen müssen jetzt auch langsam mal anfangen, wieder den Mid-Budget-Film zurückzubringen oder den Low-Budget-Film zurückzubringen. Weil, sind wir mal ehrlich, Mandalorian und Grogu ist zu teuer für das, was es ist. He-Man ist zu teuer für das, was es ist. Es gibt so, ich glaube sogar Supergirl ist zu teuer für das, was es ist. Und wir sind einfach da angekommen, wo sowohl die Marketingkosten als auch die Produktionskosten diese Filme verschlingen so ein krasses Budget, die verschlingen so krass Geld und die sind nicht mehr automatisch safe Nummern. Es war eine Zeit lang so, dass ein Franchise-Film, wenn der so eine eingebaute Fanbase hat, automatisch ein Hit ist. Und automatisch so und so viel hunderte Millionen einspielt. Es war gerade so in den Zeiten von den ersten drei Phasen MCU, war das klar, dass das ein Hit wird. Und es hat gar nichts mit der Qualität des Films zu tun. Die waren Hits. Diese Zeit ist vorbei. Aber die Budgets wurden nicht nachjustiert, obwohl diese Zeit vorbei ist. Und deswegen sieht man in den letzten Jahren immer wieder diese krass erfolgreichen Filme, die dann Big Tentpole Blockbuster alt aussehen lassen, haben dann zusätzlich noch so ein Low-Budget-Budget und das ist krass. Das ist richtig krass und ich finde, das ist mit weniger Budget hast du aber auch immer automatisch mehr kreative Freiheiten. Und das ist cool. Das ist sehr cool.
Ja, ich bin gespannt, was wir noch an kreative Freiheit rauskriegen. Apropos Erfolg, apropos kreative Freiheit, apropos unsere Kindheit, wir kommen zu Spielberg. Weil Spielberg jetzt mit Disclosure Day auch ein bisschen ein Herzensprojekt mal wieder auf den Leinwand gebracht hat. Also seine letzten zwei waren ja Fablemans und West Side Story. Das müssen die zwei letzten Filme von Spielberg gewesen sein, ne?
Yes.
Fablemans ist ja eigentlich eine Autobiografie und West Side Story ist halt ein Remake von einem seiner Lieblingsfilme.
Ja.
So. Und jetzt kommt er mit Disclosure Day. Warum sage ich ihm, dass ihm das so wichtig ist? Weil er das Story-Treatment geschrieben hat. Er hat die Story in seinem Urlaub auf dem iPad geschrieben, irgendwie 50 Seiten lang. Und er hat sie schreiben lassen als Drehbuch von seinem Stammautor David Capp, der ja auch Indiana Jones 4 für ihn gemacht hat, aber auch Jurassic Park zum Beispiel für ihn umgesetzt hat.
Und aber so auch Jurassic World, der neue. Der hat ja auch.
Stimmt. Ist der von David Capp?
Ja.
David Capp ist nicht alleine automatisch eine Garantie dafür, dass etwas funktioniert, finde ich. Also es kommt schon sehr darauf an, was er umsetzt. Er hat ja neulich mit Soderbergh einen Film gemacht, den ich ganz nett fand. Was war denn das nochmal? Black Bag, dieser Film mit Fassbender.
Oh, der soll richtig gut sein. Oh, dieser Agentenfilm ist auch mit Galadriel. Cate Blanchett.
Ja, der ist gut, ich mochte den. Die andere Kooperation zwischen den beiden, dieser Geisterfilm, dieser Konzeptfilm mit dem iPhone gedreht in einem Haus, als mehrere One-Takes, wie hieß der nochmal? Presence.
Ja.
Den fand ich nicht gut.
Habe ich von vielen gehört. Ich habe gehört, die Idee ist besser als die Umsetzung. Also, dass es eigentlich eher so ein kleiner Style-over-Substance-Ding ist. Und zwar, oh, guck mal, wir probieren was nicht funktioniert.
Ja, aber der Style ist halt auch nicht so geil. Weil ein iPhone weitwinklig durchs Haus rennen mit einem Gimbal ist halt jetzt nicht so cool, wenn du nicht was Cooles damit machst. Aber Soderbergh hat nichts Cooles damit gemacht. So, und das ist ein netter One-Off. Und ja, egal. Disclosure Day ist jetzt einer dieser Filme, bei denen Spielberg, weil der sehr viel mehr Blockbuster-Mojo erfordert, glaube ich, als West Side Story oder als Fablemans, fühlt er sich ja noch mal so ein bisschen an wie Back to the Roots Spielberg. Ich glaube, das schwingt da so ein bisschen mit. Weil Sci-Fi und Spielberg hatten wir schon lange nicht mehr. Ich glaube, sein letzter war Krieg der Welten, kann das sein?
Und da bin ich ja in der Minderheit. Das ist ja der eine Spielberg-Film, den ich wirklich nicht mag, ne?
Wieso bist du da in der Minderheit?
Weil voll viele den lieben. Also
Ich kenne niemanden, der dich liebt. Mir hat das noch keiner gesagt. Der ist doch nicht gut. Also da bin ich auch voll bei dir. Krieg der Welten ist nicht gut von Spielberg. Der hat ein paar Momente, wo man auch seine Qualität sieht, gerade am Anfang des Films. Aber der fällt der auch irre schnell.
Ich mag den nicht. Also ich mochte den noch nie. Aber ich muss auch fairnesshalber sagen, ich mag auch die Vorlage nicht. Muss ich wirklich sagen. Ich weiß, es ist eine der größten und am häufigsten erzählten Sci-Fi-Stories, aber ich fand die Idee immer so doof, dass die Außerirdischen dann so antiklimaktisch auf einmal alle umkippen, weil sie dann doch unsere Atmosphäre einatmen. Ich fand das schon immer blöd. Aber es gibt natürlich die beste Version und die ist vom letzten Jahr mit Ice Cube. Die ist großartig. Auf die lasse ich nichts kommen.
Ich mochte für seinen Impact den Film aus den 50ern, glaube ich, war, mochte ich schon. Aber ich würde den jetzt auch nicht mehr gucken. So, also er hat jetzt eine gewisse Ikonografie dahinter, die ich ganz interessant finde. Aber Krieg der Welten ist jetzt auch nicht der Hügel, auf dem ich sterben würde, was für eine tolle Vorlage das ist. So, aber Minority Report von Spielberg ist sogar einer meiner Lieblings-Cyberpunk-Filme.
Der ist so geil, der ist so gut. Der ist klasse.
Ja. Der ist für mich 10 von 10.
Ich habe ja Disclosure Day vorgestern geguckt. Ich bin extra nochmal ins Kino gegangen. Ich war zweimal im Kino. Ich habe morgens Obsession geguckt, habe mir abends dann spontan auch ein Ticket zu Disclosure Day geholt. Mhm. Ich war im Urlaub. Da hat mir Sebastian geschrieben, dass er ziemlich enttäuscht war von Disclosure Day. Und ein anderer Kumpel hat mir das auch geschrieben. Ich habe auch deine Letterboxd-Kritik gesehen. Du hast, glaube ich, 2,5 gegeben von 5. Mhm. Mhm. Und ich gehe so krass gegen den Strom.
Oh, okay. Du gehörst zu denen, die ihn mögen?
Ich mag
den. Weil da gibt's ja einige.
Ich mag den richtig gerne. Warum denn nicht? Ich muss aber auch dazu sagen, also ich muss direkt vorab sagen, ist es die Rückkehr des Meisters? Nein. Ist es einer der besten Spielberg-Filme? Definitiv nein. Will aber auch direkt reingrätschen, dass all die Leute, die anhand dieses Films sagen, Steven Spielberg hat sein Mojo verloren, ich so, dann habt ihr The Fablemans nicht gesehen. Weil The Fablemans ist für mich ein Top-Spielberg-Film. Mhm. Das ist für mich ein Top-Spielberg-Film.
Ja. Aber nicht, dass du mich da jetzt falsch zitierst, weil ich habe auch vom Mojo geredet in meiner Review, ich habe aber sein Blockbuster-Mojo gemeint. Also okay. Fablemans nehme ich da raus. Ich nehme auch The Paper raus von ihm, es gibt ja verschiedene Seiten von Spielberg. Es gibt nicht nur die Blockbuster-Seite, es gibt auch diese Munich-Seite. Weißt du, was ich meine? Und diese Munich-Seite, da weigere ich mich zu behaupten, dass er sein Mojo verloren hat. Ich finde bei Blockbustern seit Krieg der Welten aber schon.
Er hat ja auch.
Das wäre meine These.
Wenn du jetzt München nennst, ein weiterer Polit-Thriller, den er gemacht hat, den meiner Meinung nach viel zu wenig Leute erwähnen, obwohl als er rauskam, er sehr gute Kritiken bekommen hat. Ich finde, ein ganz toller Spielberg-Film ist Bridge of Spies. Hast du den gesehen?
Nee, den habe ich leider nicht gesehen.
Der ist klasse. Der ist richtig klasse. Hier so ein.
Und das glaube ich halt sofort. Ich glaube das sofort.
So ein Gerichtsthriller in der Sowjetunion.
Ja.
Solltest du geguckt haben mit Tom Hanks. Richtig guter Film. Richtig.
Ja, und dem einen Typen aus Game of Thrones, der den Maester gespielt hat.
Ja.
Der spielt auch die zweite Hauptrolle, ne?
Also guck dir den Film an. Guck ihn dir an.
Ja, der ist auf The Watches.
Und ich war jetzt drin, ich habe gedämpfte Erwartungen gehabt, weil zwei Leute, wo ich sehr, sehr viel auf die Filmmeinung gebe, das sind Sebastian und Malte. Malte ist ein Kumpel von mir, ehemaliger Mitarbeiter übrigens. Und dann habe ich auch noch deine Review gesehen. Ich so, weil bei Spielberg ticken du und ich sehr ähnlich, habe ich das Gefühl. Ich glaube, wir lieben die gleichen Spielberg-Filme und auch aus den gleichen Gründen. Und dann bin ich reingegangen und so ein paar Thesen, die ich zu dem Film gehört habe, denen musste ich direkt widersprechen. Ein paar Thesen hingegen musste ich recht geben und Zugeständnisse machen. Also die These, der ich widersprechen muss, ist, dass er langweilig ist. Ich finde den nicht langweilig. Also ich war durchgehend drin. Ich finde, das ist eine gute Manhunt-Story, die Spaß macht. Und was ich aber einräumen muss, was sehr viele diesem Film unterstellen, ist nicht nur Plot-Convenience, sondern Naivität. Spielbergs Naivität im Skript.
Ja.
Jeder, der das sagt, hat recht. Und ich finde, es ist eine Stärke des Films. Ich sehe das. Also Teufel werde ich tun, um diese Naivität zu leugnen.
Ja.
Ich muss sagen, und jetzt auch mal unter uns, in seinem Blockbuster-Bereich gab es diese Naivität immer. Also wirklich, und auch immer in den Filmen, die wir am meisten lieben. Also darfst nicht vergessen, in Indiana Jones und Raiders of the Lost Ark tarnt sich Indy unter Nazis die ganze Zeit, wird nicht einmal erkannt, macht immer solche Sachen, wo du sagst, es ist so affig, aber es ist halt ein Serial-Adventure-Film und deswegen ist es der Charme davon. In Jurassic Park, während sie gerade verfolgt werden von Raubtieren. Nehmen Sie sich kurz die Zeit raus, um sich die Beutetiere anzugucken und die fast zu kuscheln, oder, obwohl sie checken müssen, dass gleich ein T-Rex kommt und das jagen wird. Ja, also diese Naivität, die ist immer da im Blockbuster-Kino bei Spielberg. Immer. Hier ist sie ein bisschen mehr aufgedreht, gebe ich. Und der Film hat mich erinnert an einen J.J. Abrams-Spielberg-Collab-Film, und zwar Super 8. Daran hat er mich ein bisschen erinnert.
Ja, mich hat auch sehr an Super 8 erinnert.
Sowohl von der Inszenierung her, weil, boah, gab es da viele Lensflares. Ja. Und zweitens, es gibt da eine Szene, die ich inszenatorisch richtig toll finde, und plotmäßig ist sie ein bisschen bekloppt. Und zwar, da ist unsere Hauptfigur, die wie in einem Third-Person-Videogame, du weißt ganz genau, welche Szene ich meine, weil du bist viel Videospieler-affiner als ich, der läuft da wie in einem Third-Person-Game an einem Auto ran, klaut das und fährt weg, obwohl überall Leute sind. Und dann resultiert daraus so eine Verfolgungsjagd. Inszeniert ist diese Szene klasse. Und ja. Ich so, oh.
Wie so ein Uncharted ist es inszeniert.
Ja. Und ich so, oh, das ist so, da zeigt sich, dass Spielberg wirklich immer noch die Scheiße aus Sachen raus inszenieren kann. Und das ist richtig cool. Plotmäßig ist es albern. Aber ich sag dir, warum ich dieses Naive mochte, okay? Wir sind mittlerweile im Blockbuster-Zeitalter, wo jeder Film davon lebt, dass so ein nihilistisches Weltbild existiert. Und wenn ein Film mal sagt, wir bringen Oldschool-Optimismus zurück, dann dreht er das so auf, dass es einfach nur albern ist. Das war ja für mich leider James Gunn Superbad. Oder wir nur darauf warten, dass ein Charakter nach dem anderen sich irgendeinen coolen Spruch um die Ohren wirft. Ja, so ein One-Liner. Und dieser Film macht das nicht. Dieser Film trägt das Herz auf der Hand, hat eine interessante Alien-Mythologie, erfindet damit aber das Rad nicht neu, so überhaupt nicht, muss man einfach sagen. Macht er nicht?
Er rezitiert sich sogar sehr viel.
Er rezitiert sich, er rezitiert Akte X, er rezitiert Close Encounters, er rezitiert ein bisschen E.T., er rezitiert sehr viel. Ja. Trotzdem finde ich, das Ende lädt zu Unterhaltungen ein. Was genaue Absichten eigentlich waren, finde ich interessant, weil man es nicht genau weiß. Und ich war schockiert, wie gut Emily Blunt in diesem Film ist. Ich sollte es nicht mehr sein, weil Emily Blunt immer gut ist. Die ist wirklich immer toll. Aber fuck, war das nochmal Next Level. Erst recht, wie sie zwischen den Sprachen wechselt. Du weißt, dass ich allergisch auf schlechtes Russisch reagiere. Als sie da am Tisch auf einmal anfängt zu sprechen, ich so, what the fuck? Das kann doch nicht wahr sein, wie gut diese Frau ist.
Ich habe mich sogar rübergebeugt zu meinem Sitznachbarn und gemeint, ich glaube wirklich, dass sie eine gute Black Widow gewesen wäre, weil sie ja die Erstbesetzung für Black Widow eigentlich war und aus irgendwelchen terminischen Gründen, glaube ich, nicht konnte. Und dann Scarlett Johansson übernommen hat und Emily Blunt wäre eine fantastische Black Widow
gewesen. Ja, und Scarlett Johansson, gute Schauspielerin, ohne Frage. Optisch ansprechend für eine verführerische Agentin, ohne Frage. Aber ihre Russisch-Skills, die lassen ja nicht nur zu wünschen übrig, die sind ja Atomscheiße. So. Also sie probiert's ja nicht mal. Wenn du dir anhörst, wie sie Russisch spricht im ersten Avengers-Film, danach hat sie es auch nie wieder gemacht. Ne? Danach hat sie es auch nie wieder, weil es war ja wirklich grausig. Da kriege ich ja Pickel. Ne? Da muss ich sagen, Elizabeth Olsen, die ja nicht mal aus Russland kommen soll, sondern die aus dem fiktiven Land Sokovia kommen soll, hat eine bessere russische Aussprache als Scarlett Johansson. Und das ist hart. Okay.
Ja. Du hast jetzt vieles angesprochen, was den Film angeht. Naivität. Weißt du, das Ding ist, dieses Spielbergschen Naivität mag ich ja in dem Film. Also auch in der ersten Hälfte. Weißt du, für mich ist der Film ein Make-it-or-break-it-Film. Ja. Ab der Hälfte.
Sag ich im Video.
Ab dem Midpoint. Es gibt da diesen Midpoint, den gibt's ja bei Jurassic Park immer ganz deutlich. Der T-Rex bricht aus. Ab dem Punkt, der genau in der Mitte des Films ist, nach 60 Minuten, danach geht der Film noch 60 Minuten. Ab dem Punkt gibt's kein Zurück mehr. Ab dem Punkt ändert sich für alle Personen alles. Ne? Das ist der dramaturgische Midpoint. Den hat Cap in Jurassic Park nach 60 Minuten gesetzt. Den inszeniert Spielberg auch so, dass er nach 60 Minuten ist. Jetzt ist in diesem Film nach 60 Minuten der dramaturgische Midpoint, also der Punkt, an dem es kein Zurück mehr gibt. Ich habe extra auf die Uhr geschaut. Also quasi ziemlich genau nach 60 Minuten berühren sich die Hände der zwei Protagonisten. Und ab jetzt ist es, okay, wir zwei zusammen gegen den Rest der Welt, so nach dem Motto. Mehr will ich nicht verraten, weil wir ja nicht spoilern wollen. Das ist etwas, was ihr im Trailer 15.000 Mal seht und auch sofort wisst, dass da die Story darauf hinausläuft. Da ist der dramaturgische Midpoint. Und da beginnt für mich der Fehler bei dem Film, aber auch der Make-it-or-break-it-Moment, ob er dich halten kann oder nicht, der geht dann noch 80 Minuten. Das klingt jetzt wie, ach, 20 Minuten, Marco, was regst du dich so auf? Ihr werdet das spüren. Ich finde, der Film zieht sich irre für mich in der zweiten Hälfte. Und das liegt auch an dieser Naivität, weil alles in der Prämisse, alles, was in der ersten Hälfte aufgebaut wird, was auch so inszenatorisch, so Spielbergisch cool gemacht ist, teilweise wie Minority Report, mit der Musik von John Williams und alles, das geht alles so gut dann über, die geilen Performances, vor allem von Emily Blunt, die reißt jede Szene an sich, gerade auch den humoristischen Part. Das ist alles toll, aber man weiß sehr schnell, worauf das hinausläuft.
Ja.
Das Mysterium, das sie so stricken, ist gar kein Mysterium. Aber wenn du dann noch 80 Minuten lang, nachdem wirklich alles Wichtige geklärt ist, das 80 Minuten lang rausziehst, zu einem Punkt zu kommen, das war für mich schwer zu ertragen, weil diese Naivität schlägt dann um in so eine Rührseligkeit. Weil so rührselig ist jetzt, es gibt auch diese rührseligen Spielberg-Momente in Jurassic Park oder Indiana Jones und so weiter und so fort. Aber der Film hat eine richtig weinerliche, langgezogene Rührseligkeit. Ein pseudophilosophischer Monolog oder Dialog nach dem anderen. Es wird auch viel Religion verhandelt und so. Und das zieht sich dann so hart für mich, weil ich ja weiß, wie das ausgeht. Und ich denke so, das ist doch nicht euer Ernst, dass ihr das jetzt so zieht. Und es ist halt Spielberg so wichtig, das mag ich an dem Film. Man merkt, dass es ihm wichtig ist, weil er auch so ein Alien-Believer ist. Das ist halt sein Ding. Und das hat er immer wieder in seiner Filmografie drin, seit über 50 Jahren. Und seit knapp 50 Jahren. Und genau 50 Jahre fällt mir gerade auf. Weiße Hai ist 76 gewesen. Na, ist egal. Auf jeden Fall, es ist wirklich, der Film wird für mich zum Martyrium. Und das ist schade, dass er mich so ein bisschen verliert ab dieser Hälfte. Aber mir war klar, dass es genug Leute gibt, die sich davon nicht beirren lassen. Und das ist ja okay. Und das ist ja schön. Ich freue mich sehr, dass es für dich geklappt hat. Weißt du, im Nachhinein wundert mich das gar nicht so sehr. Weil ein Teil der Naivität des Films, die mich so stört, also so eine Plot-Convenience-Naivität gibt's ja auch noch, ne? Also wie der Plot funktioniert, voll, wie das alles aufgelöst voll wird. Vieles davon erinnert mich an M. Night Shyamalans Glass. Und da hat mich ja Glass komplett verloren, ab der Hälfte auch ungefähr. Mm. Und du magst aber Glass.
Ich mag Glass, ja.
Und deswegen wundert's mich im Nachhinein gar nicht, dass der dich viel mehr abholt. Und es freut mich für dich, weil diese Spielbergsche Magie ist nicht weg. Nee. Ich glaube nur, bei seinem Blockbuster-Mojo ist er nicht mehr an dem Punkt, wo er mal war, was ja auch okay ist. Die Blockbuster-Filme dieser Zeit kommen nicht mehr von Spielberg. Spielberg hat mal mit der Weiße Hai den erfolgreichsten Film aller Zeit gemacht, dann war es Star Wars und dann war es E.T. Dann war es also wieder Spielberg. Und dann war es irgendwann Jurassic Park. Spielberg war dreimal der vom Geld her, vom Boxoffice her, erfolgreichste Regisseur der Welt. Mhm. Er hat aber nach heutigen Maßstäben, und da nehmen wir jetzt Inflation und so raus, keinen einzigen Film gemacht, der über eine Milliarde erreicht hat. Und das wird auch nicht mehr passieren. Und das ist okay. Who fucking cares? Es ist Steven Spielberg. Der macht sein Ding. Und ich liebe es, dass er sein Ding macht und wie er das macht. Ich find's schade, dass der Film mich nicht so erreicht, wie er mich erreichen könnte, glaube ich. Weil da drin noch ein besserer Film steckt. Aber was soll's.
Ja. Und damit sind
ich habe eine Sache noch. Fast. Ein Shoutout.
Okay.
Meine Studienkollegin Conny war ja die Kameraassistentin dieses Films. Nach West Side Story hat sie jetzt wieder mit Spielberg gearbeitet, was mich sehr für sie freut. Die hatten ja damals bei West Side Story schon so ein paar Anekdoten erzählt, wie unterschiedlich es ist, mit Tarantino zu arbeiten oder mit Steven Spielberg. Spielberg ist so der Typ, der Erste am Set ist. Spielberg, jetzt hör doch auf, mir Nachrichten in die Kamera zu halten. Ich werde das jetzt nicht vorlesen, was du willst. Willst ja auch nicht, dass ich es vorlese, aber trotzdem. Nur, dass die Leute wissen, warum ich lache. So. Conny hat mir Anekdoten erzählt, wie es ist, mit Spielberg am Set zu arbeiten. Zum Beispiel, dass er einer der Ersten am Set ist. Jeden Morgen. Er ist einer der allerersten am Set, schaut sich's an, überlegt, wie die Kamera fährt, weil er ja nicht mit Storyboards arbeitet, solange, mhm, soweit es geht. Und diese Professionalität ist wahnsinnig. Und Shoutout an Conny, das ist ja auch die erste, die man in einem Featurette sieht von diesem Film, wo man sieht, dass so eine Klappe zugeschlagen wird. Das ist Conny. Ah, und das fand ich sehr sweet, dass es ja, dass Conny sich in diesem Film ein bisschen verewigen konnte. Und Conny hat mir erzählt, das habt ihr vielleicht schon bei Jimmy Fallon oder bei Jimmy Kimmel gesehen, sie hat mir aus ihrer Perspektive erzählt, wie es war, dass an dem Set an einem Tag schon alle so getuschelt haben, irgendwas Wichtiges kommt heute. Irgendwas ist heute. Die Sicherheitsvorkehrungen sind größer oder so, aber man sagt uns nicht was. Irgendwann wurde getuschelt, es ist Obama, es ist Obama. Nee, Quatsch, das ist doch nicht Obama. Der war beim letzten doch auch schon, ja, aber der ist doch mit Spielberg befreundet, keine Ahnung. Und dann war wirklich fucking Barack Obama am Set und hat jede einzelne Person am Set persönlich begrüßt, gefragt, was sie tun, wie es ihnen geht und so weiter. Und saß den restlichen Tag bei Spielberg mit im Zelt und hat Spielberg ausgefragt, warum er was macht, wie er es macht. Und das war für Conny eine surreale Erfahrung. Und das war die Anekdote, die sie unbedingt mit mir teilen wollte. Und deswegen gebe ich sie jetzt hier an euch weiter. Ich habe leider keine Sprachnachricht von ihr, weil Conny gerade auf einem Festival war. Ich glaube, Rock am Ring oder so, ich bin mir gar nicht sicher. Aber es war auf jeden Fall zu laut, um eine Sprachnachricht einzusprechen, sodass ich sie hier im Podcast abspielen kann. Aber bei Gelegenheit wird Conny mal irgendwann bei uns im Podcast sein und dann vielleicht noch ein bisschen mehr über die Arbeit mit Spielberg oder Tarantino erzählen können. So, das wollte ich nur noch schnell loswerden. Wir müssen jetzt aus Gründen den Podcast jetzt auch mal langsam beenden, gell, Yves?
Nee, gell. Ganz viel Geld.
Ja, wir wollten eigentlich auch schon von einer halben Stunde. Ich habe einen kurzen Ausblick für euch, was euch in den nächsten Wochen erwarten wird, damit ihr euch mal seelisch und moralisch darauf vorbereiten könnt. In der nächsten Woche wird es auf jeden Fall gehen um Backrooms und The Furious. Eve wird vielleicht endlich Passenger gesehen haben. Ich werde hoffentlich die Poldi-Doku bis dahin gesehen haben. Rick and Morty ist eine neue Staffel gestartet. Da muss ich auch noch reingucken, habe ich noch gar nicht geschafft. Supergirl wird in den nächsten, ich glaube in 2 Wochen oder so ein Thema für uns sein, in 3 Wochen. 3 Wochen Supergirl. X-Men 97 habe ich schon die ersten Screener-Folgen gekriegt, also ich bin auch gespannt. Aber das startet erst Anfang Juli. Deswegen weiß ich noch nicht, ob wir so bald darüber reden werden. Und House of the Dragon startet und ich werde Eve besuchen in Berlin, weil es ja eine große Premiere zu House of the Dragon in Berlin geben wird. Und ich glaube, man kann auch sagen, wir haben beschlossen, wie wir mit House of the Dragon umgehen wollen. Wir werden es, wie wir es auch die letzten Jahre öfter mal gemacht haben, bei Game of Thrones-Themen, also bei House of the Dragon und bei Night of Seven Kingdoms zum Beispiel, dass wir auf jeden Fall über die erste Folge beide reden werden.
Und über das Finale.
Wir wollten, hä?
Und auch über das Finale wahrscheinlich.
Genau, über das Finale werden wir 2 reden und die Folgen dazwischen, damit ihr nicht wochenlang nur mit House of the Dragon von uns zugeballert werdet, werde ich mit Gästen, wie bei House of the Dragon bisher, unter der Woche covern. So, das haben wir jetzt unmittelbar vom Podcast beschlossen. Deswegen ist es noch nicht komplett ausgearbeitet, aber so ähnlich wird es passieren. Und dann könnt ihr euch schon mal seelisch und moralisch drauf einstellen, dass auch viel House of the Dragon passieren wird, aber eben nicht nur House of the Dragon hier. So, und jetzt hören wir auf. Vielen Dank, Eve, für das schöne Gespräch.
Kauft unser Merch. Wir haben geile T-Shirts. Da ist der Uwe auch dabei. So, ich trage das manchmal in meinen Videos und Leute fragen mich, woher ist dieses Shirt? Merch-Link ist in den Shownotes, richtig, Marco?
Genau, das ist richtig. Damit Eigenwerbung Ende.
Eigenwerbung Ende. Und zu allerletzt sage ich, I have the power!